You're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Ja, es war mal wieder AEW-Zeit, Red Nose Day bei AEW. Und zwar hatten AEW Full Gear und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Wir sind ein paar Tage danach, wir haben es ein bisschen sacken lassen. Vielleicht haben wir auch ein paar zusätzliche Infos, werden wir gleich mal drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich erstmal meine Kollegen wieder begrüßen, die heute dabei sind. Das ist nämlich wie gewohnt einmal der Sebastian oben rechts. Hallo Sebastian.
Hallo, guten Abend zusammen oder guten Morgen, wie auch immer.
Ja, und dann haben wir da Daniel oben links. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben alle AEW Full Gear gesehen. Der Daniel war im Kino, der Sebastian und ich waren, glaube ich, beide zu Hause. Oder warst du auch im Kino? Du warst auch zu Hause, ne?
Ich hatte geplant, ins Kino zu fahren, aber leider hat sich dann herausgestellt, dass am Morgen zu Ikea zu fahren und da den Tag zu verbringen und dann abends noch ins Kino zu wollen, ungefähr 2 Stunden entfernt, eine schlechte Idee ist.
Ja.
Und habe dann live vom Fernseher geschaut. Ja.
Meine Uhrzeit ist das überhaupt nicht, um es live zu schauen. Ich bin am Sonntagmorgen euch mir um 8 Uhr von Fernseher gesetzt und habe jetzt mal 4 Stunden AEW geguckt und mir wie immer die Zero Hour geknickt, wie gewohnt. So wie es bei mir immer ist. Ich gucke ja nie die Kick-Off Zero Hour Buy-In. Warum heißt das Ding eigentlich nicht mehr Buy-In? Warum heißt das jetzt Zero Hour?
Ich schätze, man will so ein bisschen weg von diesem Casino.
Das kann natürlich sein. Ne?
Image.
Aber ich fand Buy-In irgendwie cooler vom Namen.
Ja. Als Zero Hour. War auch ehrlich, ja.
War Zero Hour nicht bei Ring of Honor früher? Das, wie das hieß? Bei denen, die...
Hatten die sowas?
Ich glaube schon, oder?
Nochmal anders, oder?
Ist das nochmal anders? Okay. Ich habe Zero Hour schon mal irgendwo gehört, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ja, Daniel, ganz kurz, wie war es im Kino?
Bis auf eine Sache, auf die ich mal später noch zu sprechen komme während der Card, war das echt mal ein schönes Erlebnis. Mhm. Gut organisiert, preislich auch ganz fair. Und ja, kann man machen. Also ein bisschen mehr Stimmung, also es war Stimmung da, aber ich sag mal, wenn mehr Leute da gewesen wären, wäre wahrscheinlich noch Stimmung. Es waren ungefähr 40 Leute da.
Oh, okay.
Ich hätte mir, es sind schon ordentlich, aber ich hätte mir noch ein paar mehr gewünscht, einfach um alle Sitze voll zu haben und dann nochmal richtig Gas zu geben. Aber rundum war das echt eine super Sache. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal bis nach Unna fahre. Aber,
ist halt weit, ne? Kannst du halt nicht weit. Bei euch im Regionalkino organisieren?
Ja, kann ich bestimmt, aber ich weiß nicht, ob die Zahl noch von 40 dann noch unterboten wird.
Ja, Sebastian, was ist denn bei euch? Gibt es kein kleines mehr in Gladbach, wo man das machen kann?
Tatsächlich, ich habe auch gefragt, aber leider kam als Antwort, dass sie es aktuell nicht anbieten möchten.
Die Frage ist auch, wie teuer das für die ist. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Weiß man ja nicht.
Gute Frage. Ich habe gerade mal geschaut, tatsächlich hießen die beiden Pre-Shows der AEW Ring of Honor Ära auch Zero Hour.
Ah, da haben sie es.
Scheint dann da übernommen worden zu sein, oder geboren worden zu sein.
Dann ist das Einheitsbild jetzt für die Pay-Per-Views von AEW und Ring of Honor wahrscheinlich. Das, was im Nachhinein zeigen wird, dass die zusammengehören. Ja, Zero Hour, was hatten wir denn? Wir hatten die Best Friends mit Danhausen Dark, Danhausen Black, Danhausen Obscuro, Danhausen der Zahnfee, wie auch immer, gegen QT Marshall und seine Factory. Haben die Best Friends und Danhausen gewonnen. Ich glaube sogar, Danhausen hat das Finish gemacht, ne?
Ja.
Und ja, waren dann, mit...
Ich glaube, die Zähne in den Mund von Nick Comoroto, glaube ich, geschüttet und dann irgendwie ein Kick, glaube ich, oder so dagegen.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau.
Oh. Ein bisschen eklig. Na gut. Aber bis zur Zähne als Reißzweck, ne? Muss man da sagen.
Ja.
Ja, dann hatten wir... AEW World Title Eliminator Tournament Semifinal Match. Ricky Starks gegen Brian Cage. Das Ganze wurde ja, ich glaube, durch einen Ausfall von Ricky Starks musste das ja verschoben werden. Eigentlich sollten wir hier schon das Finale haben auf der Card. Jetzt hatten wir hier das Halbfinale und kriegen bei Dynamite das Finale, ne? Ricky Starks gegen Ethan Page.
Ethan Page, genau, ja.
Was natürlich.
Da muss ich jetzt sagen, ganz kurz, ich bin immer wieder beeindruckt, wie unfassbar langweilig Brian Cage ist. Also wirklich. Ich finde, du siehst diesen Typ, wenn du gerade mit Wrestling anfängst und du bist kein Wrestling-Fan, siehst du diesen Typ und denkst, das ist ein Superstar. Mhm. Das ist einer der Top-Guys im Roster. Und dann siehst du das Match von dem und denkst dir, ach so, darum wrestelt der zu Anfang der Show. Okay.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir hatten ja mal eine WXW Superstars Show mit Brian Cage, wo
Ja.
auch Mil Muertes parallel war. Ne? Wir waren ja beide da, glaube ich, sogar in der gleichen Show. Und bei Brian Cage habe ich auch gedacht, selbst gegen Lucky war ja langweilig. Da hat er keinen Spaß gemacht.
Ja.
Und Mil Muertes im Gegensatz dazu fand ich super. Mit allem seinem Auftreten. Also, ich weiß nicht, Brian Cage kann ja ein super sauberer Arbeiter sein, kann ein guter Arbeiter sein, aber mir gibt er auch nicht viel. Leider noch nie.
Nee, er ist der König des langweiligen Wrestlings. Das ist einfach so.
Ja, aber er hat dazu Gott sei Dank ein besseres Gegenstück gehabt, nämlich Ricky Starks ist ja sowohl charakterlich als auch wrestlerisch eine Stufe drüber. Und ich finde schön, dass man denen hier so ein bisschen mehr Schwung wieder mitgibt. Ne?
Es war halt auch so ein bisschen, das fand ich auch cool, von Taz aufgegriffen. Es war ja so ein Rückmatch quasi vom Team Taz und so. Da hat man versucht, das ein bisschen mehr Schwung mitzugeben, weil Ricky Starks hatte sich ja verletzt im Vorfeld oder Verdacht auf Verletzung. Dadurch ist leider das Knallermatch Ethan Page gegen Ricky Starks verloren gegangen für die Card. Aber jetzt passiert es halt bei Dynamite.
Ja, man merkt halt auch, AEW wird jetzt den Nachbrenner zünden bei dem, was wir schon zum Teil angekündigt haben. Also sie gehen jetzt nochmal mit Vollgas Richtung Jahresende und da kann man so ein Match auch nochmal mitnehmen. Ne? Ja, und wir hatten noch den All-Zero-Hour-Pre-Show Eddie Kingston in seinem Wunschmatch gegen Jun Akiyama. Das war wieder der beliebte Hossfight für Eddie Kingston, ne? Oder? War das was anderes?
Ja, also ja, war es. Aber mich holt es nicht mehr ab, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, wir haben eben schon mal gesprochen, Eddie Kingston, weiß ich nicht, seit Monaten hängt er irgendwie in der Luft. Der Charakter ist irgendwie, der nervt mich irgendwie aktuell. Findet alle doof und alle wollen ihm irgendwas und alle sind irgendwie blöd und bäh.
Ja.
Und dann eben jetzt auch dieses Match. Ich kann halt diese alten Japaner nicht mehr sehen. Die sind irgendwie, ich werde vermutlich jetzt geschlachtet bei der Aussage, aber die sind irgendwie alle gleich. Ob ich jetzt Akiyama da stehen habe oder irgendeinen anderen 50-jährigen Japaner, der halt hart zuhaut, ja, ist mir auch egal.
Ich glaube, das Problem für die ist wahrscheinlich gar nicht das Problem, die alten Japaner, sondern dass die alle den gleichen Stil machen. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn die jetzt unterschiedlichen Stil hätten, wäre, glaube ich, was anderes.
Richtig, richtig.
Ja.
Und dazu kommt halt auch, ich bin halt aufgewachsen mit WCW und WWE, ich kenne die halt auch alle nicht.
Ja.
Das ist klar.
Was? Du weißt nicht, wer Jun Akiyama bist? Was bist du eigentlich für ein Wrestling-Fan?
Ja, genau. Es ist auch irgendwie mein Fehler, natürlich. Ich hätte mich informieren können, bla, will ich aber auch nicht.
Bastian, ich kenne ihn auch nicht. Mach dir nichts raus.
Ich auch nicht.
Ich bin ja froh, dass ich jetzt Takeshita jetzt kenne und da bin ich auch sehr zufrieden mit und den sehe ich auch gerne noch viel häufiger.
Ja.
Aber der ist ja jetzt auch unter Vertrag, das ist ja das Schöne. Aber ich habe gehört, der hat einen Doppelvertrag, der hat jetzt sowohl DDT als auch AEW. Das heißt, der darf auf beiden Seiten antreten, finde ich gut, dass sie das so gemacht haben.
Das wird super, ja.
Ist auch für DDT gut, dass denen nicht alle Leute einfach nur weggeholt werden, sondern die dann noch einen guten, ja, es ist ja ein großer Star für die auch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war ja ganz lange das Ace von DDT. War ja auch, ich glaube, jüngster Champion bei DDT der Geschichte. Und Tony hat ja auch gesagt, dass man daran arbeitet, mehr DDT-Leute nach AEW zu holen.
Warum auch nicht? Ich kenne zwar keine von da, aber wenn die so gut sind wie er, können sie gerne mehr davon holen.
Ja.
Nehme ich gerne. Ja, lass uns mal in die Main-Show kommen. Wir fangen direkt an mit einem Käfig in der Main-Show. Wir haben nämlich Jack Perry gegen Luchasaurus mit Christian Cage natürlich. Daniel, magst du uns mal mitnehmen? Was haben wir denn da Schönes erlebt mit Jack Perry? Natürlich Jungle Boy Jack Perry, nicht vergessen. Ich habe ihn nur noch als Jack Perry aufgeschrieben, weil ich finde das schön, dass man seinen bürgerlichen Namen jetzt häufiger benutzt. Gegen Luchasaurus. Was haben wir erlebt?
Ja, also es war jetzt mal vielleicht das Ende der langen, langen, langen Fehde.
Also es war nicht, weil es schlecht war, einfach nur, weil es so lang ist. Ne?
Ja, das ist also natürlich, hat Christian Cage sich auch sehr früh verletzt da in dem Ganzen. Es sollte wahrscheinlich auch da ein Match geben. Ja, und der ehemalige Jungle Boy hat da in diesem Käfig-Match gegen Luchasaurus, also der hat ja sehr, sehr hart ausgeteilt. Und Luchasaurus hat auch hart ausgeteilt. Also es gab so viele Spots und Würfe in die Käfigwände. Und es gab Blut und es gab Schmerzen. Und es gab dann aber sogar, also ich fand den Käfig irgendwie gefährlich, auch nicht im Sinne, dass er gefährlich aussah, sondern ich fand ihn auch irgendwie so als wäre er nicht richtig fest verbaut. Ich fand, das kann man an der Käfigtür, konnte man das gut sehen. Okay. Ich habe das Gefühl gehabt, gleich liegt die daneben. Gleich fällt die raus, die Käfigtür, und das ist dann keine Absicht. Und dann fällt die auf irgendjemanden drauf. Und als es dann rausging und sich die beiden dann auch da draußen geprügelt haben, das war schon alles sehr hart und sehr, sehr intensiv, aber auch gut. Und man hat ja auch wieder in den Fans, in der Crowd, hatte man ja auch wieder Mutter und Schwester. Und die haben natürlich auch wieder ordentlich mitgefiebert, also aber richtig mitgefiebert. Die waren ja sehr emotional davon angetan. Aber ich fand, das war, ich glaube, AEW hatte 2 oder 3 Käfig-Matches jetzt, also gar nicht mal so viele. Ja,
Cody Wardlow hatten wir, ne?
Ja.
Das weiß ich noch.
Da gab es noch Young Bucks gegen Lucha Brothers.
Genau.
Ja.
Und ich glaube,
mehr das wüsste ich auch nicht mehr. Auch.
Und ich fand das von denen aber so das Beste bis jetzt.
Gut, also natürlich noch, wie hieß es, nicht Wargames, sondern...
Ja,
ach ja, ja, ja.
Blood and Guts, aber ja, das zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil das funktioniert ja ganz anders. Deshalb, aber ich fand, das war echt von den normalen Cage-Matches bis jetzt das Beste. Du hattest auch diesen, als er da oben dann stand, der Jungle Boy Jack Perry auf dem Käfig, das war ja intensiv, also das war ja wirklich genial. Also ich fand das Match richtig toll. Also es hat richtig Spaß gemacht.
Ich finde auch, man hat den Käfig auch richtig böse eingesetzt. Ne? Ich hab mir vermerkt als Notiz, geworfener Suicide Dive durch die Seile in den Käfig.
Ja.
Weil der, heide Witzka, das sah echt übel aus.
Es wurde, glaube ich, noch nie so viel Ringzeit zwischen dem Seil und dem Käfig verbracht.
Und da auch
war
dieser,
die meiste Action.
Dieser Razor's Edge oder was das war in den Käfig rein, sah auch gut aus. Und was mir total gut gefallen hat, was nie passiert, Christian Cage klaut sich den Schlüssel, macht den Käfig auf und dafür, dass den Schlüssel klaut, dann fliegt er raus.
Ja.
Und das wird so oft im Wrestling nicht gemacht und das finde ich endlich mal konsequent, dass man gesagt hat, so, du musst jetzt raus.
Er hat den Schlüssel aber auch schlecht gestohlen, muss ich sagen.
Ja.
Er hat sich den sehr ungünstigen Moment ausgesucht, wo der Ringrichter nur auf den Ring geguckt hat, gar nicht abgelenkt war, voll fokussiert. Und dann greift er ihm da in die Tasche und nimmt es weg. Der Ringrichter hat ja sofort gemerkt, dass da was nicht
stimmt. Ja, aber schön, dass sie ihn dann rausgeschmissen haben. Das ist schon wieder für mich, ich habe im Moment so ein bisschen, mir ist ja so diese Logik in dem und diese Regel beachten ganz wichtig. Und das hat mir da wieder gefallen, dass man da wirklich drauf geachtet hat und das auch gemacht hat. Das fand ich super. Muss ich sagen. Sebastian, wie fandest du es?
Ja, einfach, ich würde fast sagen, der perfekte Opener. Hm? Weil du hast Luchasaurus mit Christian, die sehr, sehr gut sind als Heels. Du hast Jack Perry, der einfach mega beliebt ist. Du hast ein Cage, was sowieso immer gut geht. Du hast ja einfach einen starken Pay-Per-View, den du so eröffnest. Hm? Ja, einfach ein sehr, sehr gutes Match. Mit dem richtig coolen Finish, finde ich.
Ja.
Finde ich. einfach die Rakete für Jack Perry jetzt.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann noch, es noch irgendwie weitergeht. Ja. Kann man vorstellen, dass er jetzt gegen Joe vielleicht sogar gestellt wird.
Ja, nicht schlecht. Der wäre einer, mit dem man jetzt über den TNT-Titel wieder in die nächste Stufe bringen könnte, ne?
Ja, genau.
Ich habe auch gelesen, dass Jack Perry wohl das Ende war wohl auch ein bisschen Hommage an Shawn Michaels, auch von seinem Outfit her.
Ja, das
mit dem Elbow-Drop.
Genau.
Auch mit dem Elbow-Drop dann noch durch den Tisch. Und ich finde es halt schön, dass nicht der Elbow-Drop das Finish war, sondern wirklich der Aufgabegriff das Finish war. Mhm. Dass er den zur Aufgabe gebracht hat, weil damit war es klar. Es lag nicht an dem Tisch, sondern er hat dafür gesorgt, dass der Gegner aufgibt. Und das fand ich gut gelöst am Ende, dass man den Weg genommen hat.
Ja, absolut.
Ja, und jetzt halt Rakete aufsetzen und los, ne? Gerne über einen TNT-Titel.
Ja.
Und er ist für mich so ein Kandidat, der eine der ersten Gefahren in der Zukunft für MJF werden kann. Weil die beiden ja auch schon miteinander Kontakt hatten.
Da muss ein bisschen was passieren, aber generell.
Ich glaube, dass MJF das gesamte nächste Jahr den Titel hält. Ich glaube, dass sie in die Verhandlung 24 reingehen.
Das hoffe ich, ja.
Und wenn du den Jack Perry über das Jahr weiter aufbaust, dann kannst du was draus machen. Kannst du erzählen. Mal sehen. Aber guter Start, vollkommen richtig. Guter Start in Pay-Per-View. Ja, und dann kamen wir direkt zu Sebastians Lieblingsmatch. Da würde ich sagen, Sebastian, nimm uns doch mal mit bei Death Triangle gegen The Elite.
Also ein unfassbares Ding. Du hast da wirklich 6 der besten Wrestler der Welt generell. Also sowieso bei AEW sind die ganz unter den Top 10 auf jeden Fall zu finden. Und auch auf der Welt, ich glaube, es gibt aktuell wenig bessere Highflyer als Phoenix und Pac auf der Welt, die ich zumindest kenne. Ja, sicher in Mexiko noch ganz, ganz viele. Aber
da ist also, der Commander ja der Beste in der Welt. Das werden wir ja sehen beim Karat. Ich bin mal gespannt.
Richtig, ja.
Ein Wardlow ist der beste Highflyer. Der
ja, Wardlow ist auch gut geflogen. Ja. Da reden wir später auch drüber.
Nicht mit dem Commander hier. So, ja, also einfach ein unfassbares Match. Das ist ja genau das, was ich mag an Matches. Du hast einfach diesen geilen Entrance schon gehabt von The Elite, wo ich mich so ein bisschen auch verhört habe. Die kam ja rein mit Carry On My Wayward Son.
Ja.
Und ich dachte, es gibt im Lied eine Zeile nach dem Motto There will be peace when you are gone. Aber es heißt wohl done. Und ich dachte, dieses gone ist irgendwie ein Nachtreten gegen einen
gewissen... Aber dann würde ja auch passen, in gewissem Maße.
Gegen einen gewissen Wrestler. Aber das würde auch passen, genau. Ja. Du hast einfach diesen richtig coolen Entrance gehabt. Du hast Death Triangle mit der Geschichte dahinter, mit diesem Hammer. Wo Pac sich endlich durchsetzt, dass Phoenix ihn benutzt. Und also ich sag mal, wie das ist, ne? Dieser Best of Seven Serie, die da jetzt kommt.
Kann man also mal machen, ne?
Ja, also ich habe da Lust drauf. So ein kleines bisschen.
Kann ich verstehen, aber jetzt habe ich eine Frage. Warum? Warum kriegen wir eine Best of Seven Series? Welche Begründung gibt es dafür?
Nicht clean war, weil die Elite die Titel nie verloren haben.
Die haben die nie gewonnen. Ja, können sie auch nie verloren haben.
Gewonnen ja quasi ausgestrichen, ja, stimmt. Ja.
Warte mal, die haben doch.
Nein, also Death Triangle sind die Champions und die haben die Theos-Titel nie gewonnen.
Sind die gar nicht geführt? Nein. Als...
Ich habe gesagt, die Elite.
Ja, die haben die nie gewonnen, genau. Die sind, glaube ich, gar nicht. Sind die überhaupt geführt jetzt als Trios Champions?
Ja.
Ja?
Die sind tatsächlich als Trios Champions geführt.
Natürlich, sie waren noch drei Tage.
Ja, ja hätte ja sein können, dass die halt rausgeschmissen haben wieder.
Was ist denn los mit euch?
Also, aber nochmal. Warum? Aber was haben Death Triangle und die Elite, dass die eine Best of Seven Series kriegen? Nicht abgesehen davon, dass das tolle Matches werden. Aber die Begründung dahinter, wenn man da jetzt hinterfragt, fehlt die für mich.
Finde ich nicht, nee, weil du hast eine lange Geschichte zwischen Pac und Kenny Omega. Du hast eine sehr lange Geschichte zwischen den Young Bucks und den Lucha Brothers. Und wenn du die zusammennimmst, dann hast du eben, und wenn da auch noch diese Gründe dazukommen, die ich gerade genannt habe, dann ja.
Kann man erklären. Für mich steht immer die Frage, warum es wird so eine Best of Seven Series. Ja, weil es für uns als Zuschauer gut ist, das kann man schon mal sagen. Aber ja, für dich nicht unbedingt, weil ich weiß. Aber die Begründung ist halt Wrestling. Dani, wie siehst du das denn?
Also ich brauche kein Match von keiner Fehde, in keiner Storyline, in keiner Liga, zu keinem Zeitpunkt sechsmal oder siebenmal hintereinander. Das ist einfach, das ist nach dreimal reicht und dann ist aber auch gut, weil sonst übertreibst du es halt und du kannst eben nur so viel zeigen, dass man jetzt sagt, man muss noch ein Rückmatch haben, kann ich voll verstehen. Man hatte ja eben diese Aktion mit dem Hammer. Ich fand auch in dem ganzen Match war Pac der Ringgeneral, um das, auch wenn das eigentlich der Name von jemand anderem ist. Ich glaube nicht, dass das Match ohne Pac in der Form so gut ausgefallen wäre. Ich muss sagen, er hatte da den Hut auf, er hat das wirklich klasse gemacht. Aber ich fand halt, es war halt das Übliche, wir feiern uns jetzt ab, wir positionieren uns auch sehr früh in der Card, damit wir jetzt alles raushauen können, ne? Damit die anderen das gar nicht mehr so die anderen Wrestler, die dann noch kommen, gar nicht mehr so mit auffangen können. Das finde ich immer so sehr interessant, sowieso bei den Bucks, dass sie sich immer sehr früh in der Card auch positionieren.
Da hast du aber, das hast du in anderen Ligen auch. Es gibt bestimmte Leute, die irgendwo mit in den Planungsbereich sind, die sind immer auf guten Positionen in Cards. Ja, auch in teilweise europäischen Bereichen leider.
Das ist halt echt auffällig in dem Bereich. Ja. Und also es war ein Six-Man-Tag-Team-Match mit gewisser gewisser Besonderheit aufgrund der Rückkehr der Elite und Pack, der eben die Story mit dem Hammer hat. Sicherlich auch Potenzial für ein, zwei weitere Matches, aber 7 Matches finde ich ein bisschen... Sechs weitere, genau, insgesamt 7 Matches finde ich ein bisschen heftig. Und wie gesagt, ja, so es hat mich da in der Form nicht abgeholt. Ich finde, auf der ganzen Card waren wirklich deutlich spannendere Geschichten auch erzählt, deutlich bessere Geschichten auch erzählt. Und ich sehe auch, bis auf Kenny Omega und Pac, sehe ich jetzt auch keinen da in der Konversation zum Thema beste Wrestler der Welt. Also Omega.
Der beste Highflyer, hat er ja gesagt. Also was.
Genau. Auch da vielleicht im Death Triangle, ja, aber nicht auf der anderen Seite.
Nee, Death Triangle schon. Also wenn dann Pac oder Phoenix. Ja. Das sind so die beiden. Ich bin sogar bei Phoenix noch mehr als bei Pac, weil ich finde, Phoenix sieht noch sauberer und noch geschliffener aus als Pac. Aber Pac hat ja auch mit Absicht ein bisschen diesen härteren Weg dabei. Ne? Der will ja nicht so sauber aussehen.
Also das Match war nicht schlecht und das Match war auch nicht, war schon toll, aber es war halt im Vergleich, fand ich, mit anderen Sachen, die an diesem Abend erzählt worden sind, fand ich das jetzt nicht überragend.
Also es war ein schönes Spotfest, es hat Spaß gemacht, das zu gucken, richtig. Das auf jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, als ich die Entrance gesehen habe, erstmal Penta kommt raus als Joker, wo ich gedacht habe, okay, Death Triangle sind eindeutig die Heels heute, und in was für einer verdammt guter Form ist Penta denn gerade? Heide Witzka. Ja,
überraschend, ne?
Ja. Also ich glaube, Omega und Penta, die haben aber zusammen gepumpt jetzt bis zu dem Match, oder? Wir sind ja beide in bestechender Form wieder. Heide Witzka. Die beiden außer. Das muss ich abwerten für die Bucks, als dann die Bucks CM Punk Chance kamen, dass sie das ein bisschen angefeuert haben. Ich gesagt, Jungs, kommt mal aus dem Sandkasten raus. Das Ding solltet ihr nicht unterstützen. Ganz ehrlich. Weil da denke ich mir, jetzt seid mal erwachsen, lasst das von mir aus laufen, aber feuert das nicht nur an.
Sie haben es ja sogar im BTE nochmal, den Clip nochmal genau gezeigt mit der Kamera auf die Crowd. Ne? Sie haben das noch befeuert.
Das finde ich albern, das finde ich kindisch. Das ist für mich wieder, uns hat er eine Schippe weggenommen und wir treten jetzt nochmal nach, wo der jetzt aus dem Kindergarten rausgeflogen ist. Das finde ich blöd. Aber das ist meine Meinung.
Also sehe ich ein bisschen entspannter, muss ich sagen, weil ich habe das nur gelesen, ich habe es nicht gehört oder gesehen. CM Punk ist ja jetzt, glaube ich, Kommentator bei irgendeiner MMA-Veranstaltung, MMA-Ding.
Das war ja schon immer, das hat er nur halt unregelmäßig gemacht.
Oder so, okay. Und er hat selber auch auf die Sachen reagiert, auch auf sein Ausscheiden bei AEW. Wie gesagt, ich habe es nur gehört, nicht gesehen. Oder
noch ist er nicht. Offiziell ist er noch nicht ausgegeben. Sein Vertrag existiert noch.
Ja, wir wissen alle, dass der
nicht mehr... Alles eine Storyline. Das ist doch alles eine Storyline.
Dann schalte ich aber bei AEW aus, wenn das eine Story ist.
Die Bucks haben immer schon auf Chance reagiert, und wenn sie dann gerade jetzt da nicht reagieren würden, dann würde das auch wieder anders irgendwie ausgelegt werden.
Aber ganz ehrlich, das ist vielleicht meine Meinung. Ich finde einfach, da könnte man wirklich mal, selbst wenn der andere auch was gemacht hat, es darf immer einer gerne der Klügere sein von den beiden Parteien. Und die stellen sich dann wieder beide auf ein Level, beide Parteien, wenn jemals gegenseitig drauf reagieren. Da muss man irgendwann mal klüger sein und sagen, lass den Kleinen machen, wir gehen damit nicht mehr um. Aber gut.
Da muss ja noch ein Tell-All-Podcast irgendwo stattfinden. Ach. Deshalb muss man sich jetzt noch ein paar Jahre lang befeuern, bis dann der Podcast verkauft werden kann. Furchtbar. Oder die DVD oder so.
Ja, Pack hat den Red Nose Day eröffnet, das hatten wir auch noch. Dann haben wir wieder Superkick Party. Ich habe schon mal was zu den Superkicks der Bucks gesagt. Für mich ist ein Superkick kein Transition Move. Aber bei AEW ist auch der Tombstone Transition Move mittlerweile.
Genau,
also,
wollte
ich gerade sagen. Das ist schon echt übel, ganz übel. Eine Kombination fand ich sehr schön. Das war der V-Trigger in den Release German. Das war die sehr schöne Kombination. Ja, die hat mir echt gut gefallen.
Ich sage ja, dieses Match war einfach unfassbar.
Das war halt sehr viel Wahnsinn, was dahinter steckt, ne? Muss man einfach sagen. Ich finde es schön, dass auch Omega wirklich wieder in Topform ist, dass der auch wieder wirklich gut mitleisten kann. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass Omega Anfang Januar kein Trios-Match macht, sondern dass Omega einfach mal den US-Champion bei New Japan herausfordert und bei Wrestle Kingdom antritt, was ich auch sehr cool finde. Ich glaube, ich werde zumindest Ausschnitte von Wrestle Kingdom mal wieder gucken. Habe ich letztes Jahr ja auch schon gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die haben ja auch immer so ewig lange Shows, ne? Die kannst du ja auch nie komplett.
Ja, gucken. Wobei, ich glaube, nächstes Jahr soll wohl wieder Wrestling Kingdom an einem Tag stattfinden. Es wurde ja jetzt letzten Jahre auf 2 Tage aufgesplittet.
Mhm, genau.
Aber jetzt wieder an einem Tag.
Ja, das ist gut. Aber vielleicht wird es dann wieder so lang. Müssen wir gucken. Ich pick mir da eh immer nur die Rosinen raus, muss ich sagen, bei Wrestle Kingdom. Da gucke ich nicht alles. Ich gucke die Undercards nie komplett. Ich gucke immer nur so die Sachen, die mich interessieren. Ja, und damit haben wir das Trios-Match. Wir haben den Sieg für Death Triangle. Wir haben die Story. Das muss man ihnen geben. Die haben die Story erzählt mit dem Hammer wieder. Die läuft jetzt seit ein paar Wochen. Die haben jetzt auch noch Phoenix bekehrt, zumindest für die eine Aktion. Mal gucken, auch auf Dauer. Gucken, ob Phoenix jetzt der Dark Phoenix wird, wie bei Lucha Underground. Das werden wir sehen. Ja, danach kamen wir zu Jade Cargill gegen Nyla Rose. Das Big Woman Match, was danach kam. Ja. 2 sehr coole Entrances. Einmal die Eddie Guerrero Lowrider Entrance. Ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn Vicky Guerrero dann wieder rausgefahren wäre mit dem Wagen, weil ich die langsam auch nicht mehr im Ring brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Jade Cargill als Thundercat. Da wusste man schon, Jade Cargill ist hier der Face, weil die Thundercats waren die Guten. Das wurde ja auch so verkauft im Match.
Ja, ich fand eh, dass sie überraschend schnell, fand ich, in der Feder als Face dargestellt wurde.
Ja.
Und die Leute es auch überraschend schnell angenommen haben.
Mhm. Habe ich mir auch gewundert.
Das hat gut funktioniert, ja. Und ich habe noch eine Frage an Daniel. Ich habe nämlich gehört, ich gucke ja kein WWE mehr, dass Vicky Guerrero beim Entrance dieses I'm Your Mommy T-Shirt, dass das irgendwie von Rhea Ripley sein soll, eigentlich?
Ja, korrekt. Rhea Ripley hat dieses I'm Your Mommy T-Shirt, weil sie von Dominic Mysterio quasi die Mommy ist.
Sugar Mom, ja, schon klar. Ja.
Aber das müsste ja, das ist halt, ja, ist ja ein witziger kleiner Verweis. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall cool.
Und Vicky Guerrero darf das auch. Deshalb alles gut.
Ja, also.
Die darf sogar relativ viel, nur für mich musst du nicht mehr im Ring stehen, weil ich kann Vicky Guerrero im Moment wieder nicht mehr hören. Ich habe immer so Phasen, wenn ich Vicky Guerrero über bin. Und die habe ich gerade wieder erreicht.
Ich finde es halt spannend. Ich hätte nie gedacht, dass Vicky Guerrero eines Tages weniger Reaktionen zieht, weil das war konstant über Jahre hinweg, auch wenn sie mal länger nicht da war, die gleiche unfassbar laute Resonanz an Buß. Es gibt wenige Heat-Magnets, so wie Vicky Guerrero, aber das ist jetzt mit Jade Cargill tatsächlich weniger geworden und das ist sehr überraschend.
Mit Nyla Rose meinst du?
Mit Nyla Rose natürlich. Überraschend weniger geworden.
Ja, ich muss sagen, in dem Match ein positiv schwungvoller Start. Also sie haben hart angefangen, aber dann driftete es so in das typische Big Woman Match ab. Dann driftete es in lange Pausen, häufige Pausen, unkoordinierte Aktionen. Dann gab es Finisher mit Nearfalls. Dann gab es eine Senton ins Nichts, ein Big Boot. Jaded, ein Sieg. Das Match war da. Es ist gut, dass die Frauen auf die Card kommen, aber das Match hat mir persönlich nichts gegeben. Das hätte ich hier nicht zwingend gebraucht. Du warst ja, wie ist das bei dir?
Ja, stark angefangen, stark nachgelassen, ne? Würde ich sagen.
Das trifft es, glaube ich, ja,
also
leider.
Ich bin von Jade Cargill, was den Charakter angeht, ein großer Fan, weil sie einfach. Also aus jeder Pore trieft bei ihr Superstar, das muss man einfach sagen. Im Ring wird sie immer besser. Nicht gut, aber immer besser. Und ich bin da einfach kein Fan von Nyla Rose, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den Charakter nervig. Ich finde auch im Ring, also sie hat eine coole Aktion, nämlich dieses Flying Knee vom Top Rope.
Das ist mega, ja.
Das finde ich ganz cool.
Das sieht auch gut aus. Ne?
Ansonsten bin ich echt kein Fan von ihm, muss ich sagen. Also ich fand im Image cool, dass das quasi getauscht haben. Es gab ja von Jade Cargill die Beast Bomb und von Nyla Rose den Jaded. Aber sonst wird man sich in 3 Wochen an das Match nicht mehr erinnern. Und es wird aber langsam Zeit, dass Jade Cargill mal eine richtige Herausforderung bekommt, wo man auch glaubt, dass sie den Titel von ihr gewinnen kann.
Jetzt mal eine Frage an euch. Kann es sein, dass mit meinem geringen Wrestling-Verstand, dass Jade Cargill und Nyla Rose beide eine Gegner brauchen, die ein bisschen durchs Match zieht?
Ja.
Das Gefühl hatte ich nämlich,
ja,
dass da keiner war, der dir so die Matchführung an sich gerissen hat und das ein bisschen durchgezogen hat. Daniel, wie war das für dich?
Also ich fand das Match, ich fände es schade, hätte es dieses Match nicht gegeben, muss ich schon sagen. Es war jetzt nicht das Übermatch und es war halt auch an vielen Stellen zum Ende hin unkoordiniert, das auf jeden Fall. Mhm. Und wie gesagt, auch stark angefangen und stark nachgelassen, würde ich auch so unterschreiben. Nur ich fand es jetzt in der Summe fand ich es jetzt trotzdem, dass man sich das gut angucken kann. Und ich werde mich da schon dran erinnern, weil zwar war klar, dass Jade Cargill hier den Titel nicht verliert, aber es war, glaube ich, seit langer Zeit mal wirklich ein Gegner, der ihr ja fast ebenwürdig war. Das ist, ne, also der Aufbau war auch mal da. Es gab eine Storyline, einen Aufbau und so. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Das hat viel geholfen, fand ich.
Ja, aber
das hat das Match aufgewehrt.
Aber jetzt ist genau das Ding, Daniel. Das ist genau das Ding. Du hast eine logische Erzählung, dass die beide gleich stark sind. Und du machst eine Story über einen geklauten Titel. Hätte man da nicht eine bessere Story machen können?
Der geklaute Titel war eine Idee von Tony Schiavone und Tony Khan fand die so toll, dass er es unbedingt umsetzen musste.
Das ist ja mit einer der schlechtesten Stories im Wrestling, die man so machen kann, oder?
Nee, da gibt es ganz viele andere, Volker. Da gibt es so viele andere.
Ja. Dann ist es eine der faulsten Stories, die man im Wrestling machen kann.
Ja, ich glaube, das passt eher. Das passt eher,
also,
ja.
Oh. Frag mal Vince Russo, was der in seinem Keller hat.
Ja,
genau. Ja.
Naja, aber man hätte wirklich sagen können, boah, Nyla Rose, die ist so stark wie Jade Cargill und dadurch baust du die Story auf. Das hätte genauso gut funktioniert in derselben Zeit. Du hättest nicht den Titel klar machen können. Titel Klaus war es für mich, was ein kleiner, wieseliger Wrestler macht, mit einem großen, bösen Wrestler. Naja, oder mit einem großen, guten Wrestler von mir.
Sie haben wenigstens nicht ein On-the-Pole-Match gehabt, um ein Actionfigur-Bein, so wie Yoshitatsu und Tyson Kidd.
Okay, du hast recht, On-A-Pole-Matches sind die miesesten Matches der Wrestling-Geschichte, das stimmt. Oder On-A-Gardner. Nee, On-A-Forklift. On-A-Forklift,
ja.
Oh, fire. Ja, du hast aber recht, das Match hatte einen gewissen Grund, warum es da war. Ich denke halt immer, das liegt wahrscheinlich an mir. Ich brauche keine 4 Stunden Pay-Per-Views. Auch wenn die nur viermal im Jahr machen. Und dann denke ich mir, das Match kannst du super, mach das bei Dynamite, von mir aus auch als Main Event für Dynamite. Vollkommen gut, ja, kannst bringen. Das muss für mich nicht auf der Pay-Per-View-Card. Da kommt nachher noch eins, wo ich dasselbe sagen werde.
Oh, ja, aber dann wird wieder gemeckert, dass die Frauen...
Zu wenig Frauen-Matches, ja, das stimmt ja auch wieder.
Ich fand's gut, dass wir 3 Frauen-Matches haben. Ich
ja, ist ja richtig.
Mal intensiv auf das Thema zu sprechen, wenn wir beim Main Event sind.
Das Problem sehe ich ja auch. Das Problem sehe ich auch, dass zu wenig Frauen mit der Karte sind. Aber das Hauptproblem, was immer noch da ist und was sie wieder bewiesen haben, erzähl doch eine Geschichte, eine richtige. Wir versuchen sie jetzt zumindest mit Geschichten, mit so kleineren. Aber erzähl doch mal was Gutes dazu, das wäre jetzt auch noch schön. Ich fand die Geschichte bei Tony und Jamie Hayter fand ich schon gut.
Ja.
Saraya und Britt war auch in Ordnung.
Ja.
Das Match hier hatte die schwächste Geschichte von den 3 Frauen-Matches, aber die haben zumindest mittlerweile Geschichten und man muss so ein bisschen mehr dran feilen. Ne?
Ich weiß nicht, ob das die schwächste Geschichte war.
Von den 3?
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt Platz 2.
Echt? Ja. Da kommen wir gleich darauf. Bevor wir da drauf kommen, gehen wir doch mal zu Ring of Honor. Ganz viele Ring of Honor Titel, nur einer wird verteidigt und zwar der Haupttitel Ring of Honor Championship. Ja, der 4-Way mit Black Bull Combat Club gegen Jericho Appreciation Society, so sah es anfangs aus. Also wir haben ja Jericho, der verteidigt gegen Claudio Castagnoli, gegen Brian Danielson und gegen Sammy Guevara, die auch alle reinkamen. Claudio mit einer, hat er die Jacke immer an? Die ist mir das erste Mal ins Auge gesprungen, diese.
Ja, die hat er immer an. Ja? Die hat er immer, definitiv hat er die immer an, ja.
Also die würde ich als Merchandise nicht kaufen, unbedingt. Ist nicht so meins, mein Geschmack. Ich mag diese Blackpool Combat Club Trainingsjacke, die finde ich cool, wenn der die trägt. Die wirkt auch irgendwie cooler. Aber ist Sammy Guevara aktuell einer der unbeliebtesten Wrestler im Roster, zumindest bei seinem Entrance hier noch?
Ist er nicht sogar einer der unbeliebtesten Wrestler generell?
Das kann sein.
Will den überhaupt jemand haben?
Ich hatte auch so ein bisschen X-Paket-Gefühl während des Entrance, während des Matches zwischendurch auch. Kann das sein, ob der es anders wahrgenommen?
Ich habe es genauso wahrgenommen. Ich finde ihn furchtbar.
Also ich weiß nicht, ob es X-Pack Heal ist, aber Heat ist. Aber der wird schon sehr gehasst. Und ich glaube einfach mal, dass das so sein soll. Also dass der wirklich gehasst wird und nicht, dass der halt verschwinden soll. Ich glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Heel ist.
Ich finde ihn einfach unsympathisch, aber nicht nur als Heel, sondern auch so mit seinem Verhalten. Ich habe auch wieder eingestellt, in seine Videos reinzugucken, weil er mich dann noch mehr nervt. Und er hat auch erfolgreich geschafft mit, oder sie haben es beide geschafft, dass Ty Conti, jetzt Ty Mello, damit auch effektiv nach unten gezogen wurde und nirgendwo mehr zu sehen ist und eingesetzt wird. Das ist ganz schlimm.
Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Ich glaube, das hat einfach mit den In-Ring-Leistungen von Ty Mello zu tun.
Aber so mies fand ich sie gar nicht. Ich finde, die haben deutlich schlechtere Leute im Roster als sie. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ja, Jericho mit Judas wieder aufgetreten. Ryan wie gewohnt. Und am Anfang haben wir halt dieses 2-2, ne? Erstmal die beiden Teams gegeneinander, Jericho und Claudio, Brian und Sammy. Und dann wird ja irgendwann dieser Aufbruch, ne? Brian und Claudio bearbeiten dann beide Jericho, ich glaube dann Sammy auch noch und dann sind die beiden aus dem Ring und dann gibt's einen Handshake und die beiden gegeneinander und das hat mir Spaß gemacht, schon mal zu sehen. Also wenn die beiden mindestens mit im Ring waren, fand ich es immer gut. Daniel, wie war es für dich, das Match?
Ich fand dieses Match spektakulär und auch dieser eine Kneefall, wo Bryan Danielson auf einmal mit dem Knee angerannt kam, der war ja Wahnsinn. Der war ja unglaublich. Also ich fand, dieses Match war wirklich stark. Ich fand, im Vorfeld war das Match für mich komplett kalt, weil alles das, was mit Dan Garcia gelaufen ist, hat man ja voll gegen die Wand gefahren.
Ich habe gehört, er wrestelt noch bei Dark.
Ja, schön.
Also ich gucke kein Dark, deswegen weiß ich das nicht.
Ja, das ist, also ja, tut mir leid für ihn, aber da kann er, glaube ich, also ich fand, da kann er nichts für. Aber gut. Aber das Match an sich war spektakulär, wirklich, da war alles da. Oh, und dieser Judas-Effekt, wo er dann angeflogen kam, Chris Drake, wo er einfach gesagt hat, ach, ich springe jetzt einfach. Das war einfach genial. Ich hab dieses Match geliebt. Ich fand, das haben wirklich alle vier sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ich fand dieses Match richtig toll.
Ich muss auch sagen, so wenig ich Sammy Guevara mag, so gut hat er in dem Match gewirkt.
Ja, in diesem speziellen Match hat er da wrestlerisch wirklich überzeugt.
Muss ich auch sagen. Sebastian, fandest du es insgesamt?
Einfach mega, mega stark. War ein genau das, was ich erwartet habe. Dass es eben am Anfang genau diese Tag-Team-Konstellation gibt und das dann irgendwann aufbricht. Du hast aber bei beiden jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch was nachkommt, dass sie sich halt geprügelt haben innerhalb des Stables, sondern es ist halt einfach ein Four-Way gewesen. Ja. Von daher, einfach ein richtig starkes Match, was, finde ich, auch Jericho als Champion nochmal richtig, richtig gefestigt hat. Mhm.
Ja, kann man durchaus sagen, klar, auf jeden Fall. War ein schönes Finish auch mit dem Judas-Effekt. Der Eingesprungene saß nicht so ganz, aber sah auf jeden Fall spektakulär aus. Der danach saß umso deutlicher. Ich glaube, den hat Claudio danach beim Kauen auch noch gemerkt. Der saß nämlich richtig.
Oh, glaub, war ein gutes Match. Der merkt sein Wrestling, seine Karriere sowieso immer beim Kauen.
Ich glaube auch, Und welches Match war das, wo der sich die Zähne da umgerannt hat? War das in der Shameless-Reihe oder war das danach?
Das war auf jeden Fall mit mehreren Leuten im Ring. Ich glaube, das war ein Tag-Team-Match oder so, wo er dann da über den einen Wrestler, ich glaube, bei Seth Rollins ist er gesprungen und dann voll in den Pfosten. Oh. Und da hat er die Kamera noch gesucht, weil er ja der ultimative Pro ist, damit schön die Kamera noch alles einfangen kann. Ja. Wahnsinnsmensch. Also,
hat mir auch wehgetan.
Danach kam, glaube ich, erst der Bar-Run. Der war währenddessen. Ich glaube, der war während eines The Bar gegen noch jemanden Matches oder so.
Er hatte auf jeden Fall danach immer die Zahnschiene. Die hat er seitdem, ja.
Ja, richtig. Ja, die hätte ich auch dann benutzt.
Nochmal mit den Erfahrungen.
Sowas nicht. Ja.
Oh Mann. Ja, und danach kam die große Rückkehr. Ne? Saraya gegen Britt Baker. Saraya, wie auch immer man sie ausspricht. Ich weiß es noch nicht so genau.
Niemand weiß das.
Hatte die ein China-Gedächtnis-Outfit an? Ich habe direkt an China gedacht, als ich das Outfit gesehen habe.
Jetzt, wo du es sagst. Ja, kann du schon sein, ne?
Habe ich auch nicht so bewusst jetzt wahrgenommen, aber ja, könnte sein.
Liebe Leute, die ihr das hört oder seht, schreibt mal bitte rein, ob ihr da was gehört. Da würde mich mal interessieren, ob das so gedacht war. Sah wirklich sehr danach aus. Was ich interessant fand, Britt Baker ohne Gesellschaft diesmal. Ganz alleine.
Ja.
Im Ring. Auch selten. Und das ist schon was mir direkt Freude macht, wenn Britt Baker mal ohne Gesellschaft. Ja, Sebastian, was haben wir denn dann so erlebt in dem Match?
Tatsächlich nicht viel Spannendes, muss ich sagen. Also ich fand, ja, also man hat ja deutlich gemerkt, dass das Surveyor 5 Jahre nicht gewrestelt hat und wahrscheinlich, mal böse gesagt, 4 Wochen trainiert hat.
Weiß es nicht.
Zumindest wirkt es so. Und Britt Baker ist halt auch jemand, der genau wie Jade Cargill und Nyla Rose jemanden braucht, der sie durchs Match zieht. Und ich glaube, da ist Soraya noch nicht in der Lage dazu wieder. Ja, es war jetzt auch kein unfassbar schlechtes Match. Fürs erste Match nach 5 Jahren war es voll in Ordnung.
Ganz genau.
Also ich verstehe auch den Hate nicht gegen sie, gegen Saraya.
Ist das so schlimm im Moment?
Ja, also ich habe heute noch gelesen, dass sie, also ich habe es nur ein bisschen überflogen. Entweder hat sie überlegt oder sie überlegt tatsächlich wieder aufzuhören,
Echt?
aufgrund der negativen Reaktionen gegen sie. Besonders wohl nach der zweiten Promo bei Dynamite. Ich glaube, das war, wo sie den Tokyo Dome verwechselt hat. Also da gesagt, ich hab in dem und dem
Passiert
gewrestelt
halt,
und
mein
so.
Gott. Ist halt
Ja,
Gordon auch schon
und
passiert.
ja. Und wenn es ihm passiert, dann
Ja.
ist es ja kein Problem.
Sebastian ist gerade mit einem sehr merkwürdigen Gesichtsausdruck eingefroren.
Ja, Sebastian war gerade so schockiert vom Tokyo
Da.
Dome.
Jetzt
Ja,
bist du ja
okay.
da.
Ja, ich war auch gerade kurz. Okay, alles klar.
Und
Jetzt
da
bist du wieder
war's. Ja.
eingefroren. Meine
Ja, das ist das
Internetverbindung spinnt gerade
Internet.
gleich.
Internet in Deutschland. Es zögert
Breitbandanbindung.
sich.
So,
Ja.
was ist der neue Versuch?
Nochmal.
Ja.
Gerade mit jemandem wie Surveyor, mit der Vergangenheit, die sie hat, hat ja online schon einiges abbekommen müssen.
Ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das echt eine schwierige Situation für sie ist.
Und da bitte mal ein Appell an alle Zuhörer, Zuschauer. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das seid, aber wenn ihr sowas mitkriegt, die Leute, die meinen, zu einem Wrestler nichts Gutes sagen zu müssen, haltet es wie Alf. Wenn man nichts Gutes sagen kann, sagt einfach gar nichts. Dann lasst es halt. Ihr müsst nicht immer was sagen. Meinungsfreiheit bedeutet auch, man hat das Recht, seine Meinung für sich zu behalten. Man muss sie nicht sagen. Das ist auch ein Teil der Meinungsfreiheit. Das ist einfach so. Also bitte nicht die Leute mit irgendwelchen Hate überschütten. Die Frau war 5 Jahre raus aus dem Business. Ne? Die war zwar in Promo-Sachen da, ja. Aber es ist trotzdem schwer, wieder reinzukommen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sagen, die ersten Matches von CM Punk waren auch keine Offenbarung, als er wieder da war.
Außer das gegen Dustin Rhodes natürlich.
Ja, aber das lag nicht an CM Punk.
Ja, okay, stimmt
Ja,
wohl.
also das muss man sagen, die Leute brauchen wieder reinzukommen. Guck dir einen Fußballer an, der mehrere Jahre nicht gespielt hat. Der muss auch erstmal wieder reinkommen. Das dauert. Gerade als Sportler ist das nicht so einfach, wieder auf den Level zu kommen, wo man war.
Ich habe diesen Hate gegen Saraya jetzt überhaupt gar nicht mitgekriegt,
Ich auch
tatsächlich.
nicht.
Ich war erfasst von der Euphorie und diesem emotionalen, was mit diesem Ganzen einhergeht. Ich meine, sie hat ja jeden Tag, jede Woche uns mitgeteilt, sie will wieder wresteln. Und wenn es bei Bryan Danielson geklappt hat, wenn es bei Edge geklappt hat, dann muss es bei ihr ja auch irgendwie möglich sein. Und sie hat die ärztliche Freigabe bekommen und sie hat wirklich hart daran gearbeitet. Und ihr Bruder war ringside. Und es war. Also ich war davon schon sehr angetan und berührt. Und es ist auch wirklich für das erste Match, fand ich das auch echt nicht verkehrt. Also es war
Ja.
der letzte Rampage, oder jetzt heißt er nicht mehr, ich glaube, er heißt irgendwie Nights Out oder so,
Ja, irgendwie sowas.
war nicht so ganz 100% da, ne? Aber ansonsten fand ich das echt ein richtig spaßig, tolles Match. Es war halt hoch emotional. Es gab ein gutes Storytelling während des Matches. Also da jetzt, also ihr müsst dann, schaut euch Tyrus an, wenn ihr richtig schlechtes
Ja.
Wrestling sehen wollt. Ja, also wirklich, also das ist kein Vergleich, das ist Sonne und Mond, das ist Himmel und Hölle.
Und der
Also
ist
da,
Main Champion von der Promotion.
ja, und also wenn ihr wirklich mal einen richtig schlechten Wrestler sehen wollt, richtig schlecht, dann guckt euch Tyrus an. Also ganz ehrlich.
Wir hätten dann auch Omos im Angebot, den könnte man sich da auch noch
Ja,
angucken.
aber selbst Omos kriegt Dinge besser hin als Tyrus.
Okay.
Tyrus ist furchtbar. Also es ist wirklich grauenvoll.
Oh, wei,
Und
wei.
ist auch schon lange grauenvoll. Es ist wirklich schlimm. Und deshalb finde ich, finde es so, so schade, wenn die Leute da wirklich negativ was verlieren
Ja.
über Saraya. Ich finde, sie hat das echt toll gemacht. Sie hat so hart dafür trainiert und so hart darauf hingearbeitet. Lass es doch gut sein. Also dass die jetzt angeblich dann überlegt, wieder aufzuhören, wäre eine Katastrophe, ja. Weil sie ist eine Bereicherung für die Division. Sie hat durch ihre Anwesenheit, finde ich, die Division ausgewertet. Ich finde, das ist auch ihr Verdienst, dass wir jetzt drei Damen-Matches auf der Karte haben. Das kann gut sein. Und ich hoffe, das Niveau wird beibehalten. Die AEW hat in den letzten Monaten viel versucht, auch mit Madison Rayne und so. Das hat alles nicht ganz gefruchtet. Wie heißt sie noch gleich? Früher war sie Ember Moon, jetzt ist sie
Athena.
Athena, genau. Wie früher den Indies, ja?
Genau, Athena, das wird gerade jetzt mit dem Turn noch versucht zu retten. Hm. Aber ich finde, Saraya hat von den Frischlingen, die angekommen sind, mit Toni Storm zusammen, jetzt die beste Note abgegeben, finde ja. ich jetzt, oder nicht Frischling, sondern von den Leuten, die neu bei AEW dazugekommen sind. Hm. Und ich finde, lass sie einfach machen. Sie hat Ewigkeiten nicht mehr vor Leuten so performt, egal ob jetzt mit Mikrofon oder als Wrestlerin. Dafür war das wirklich echt gut, muss man sagen.
Und in den Jahren davor durfte sie nie so frei performen. Da hat sie immer Vorgaben gekriegt. Du siehst, das ist ja auch eine Umstellung, jetzt in eine Welt zu kommen, wo sie viel freier ist, auch in dem, was sie sagen darf. Ich glaube, dass das auch gar nicht so einfach ist.
Richtig, und es ist halt auch nicht so, dass da jetzt die allergrößte Maschinerie dahinter steht, so wie bei, keine Ahnung, Logan Paul oder so. Ja. Und so, sondern es war für sie wahrscheinlich einfach, sie trainiert jetzt in England bei ihrer Familie, sie trainiert irgendwo vor Ort wahrscheinlich noch. Mhm. Aber wie Sebastian schon sagt, vielleicht noch gar nicht so lange. Deshalb einfach mal den Ball flach halten. Schlecht war das nicht. Also wenn man jetzt Sterne vergeben würde, was ich ja jetzt offiziell nicht tue, hätte ich dem Match schon die 3 Sterne gegeben, fand ich jetzt. Oder 2,5, sowas in der Richtung. Also schon gut.
Ich ja. fand es jetzt auch nicht schlechter als Nyla Rose gegen Jade Cargill.
Eben. Ich fand nur die Story schlechter, weil ich fand sie, die war von der Umsetzung her nicht so gut. Und ich fand, das lag nicht an den beiden Damen. Ich fand, das ist mein Haus und ich komme jetzt und reißt das einfach nicht. Hat mich nicht gepackt, weil die Rollen dafür vertauscht waren. Weil genau. Das ist einfach, ja.
Die haben die Rollenpositionierung nicht hingekriegt. Du wusstest, als das Match reinging, nicht, wer ist denn jetzt der Heel und wer ist das Face? Das haben die ja. verkackt in der Vorzeit. Total.
Ja. Ansonsten, schönes Match.
Ich fand es auch vollkommen in Ordnung. Also, das ist doch das Match, wo ich sagen will, das gehört hier auf die Card. Das gehört auch nicht in eine Weekly. So eine Rückkehr gehört auf so eine Card. Das ist einfach so. Ja, nächstes Match. Wardlow, Joe, Hobbs. Die drei Big Men gegeneinander. Ja, Daniel, erzähl uns mal was.
Ich wollte jetzt gerade abheben, ne? Frag den Sebastian, weil ich habe den Anfang mitgekriegt und dann musste ich nach, wie viele Matches waren dann? 9 Matches mal dringend wohin?
Das war mir klar, deswegen frage ich dich ja. das war also dein Ghost-Problem. Du konntest dich auf Pause stellen und musst aufs Klo.
Ja, genau.
Sebastian, musst du auch aufs Klo, da hast du es ganz gesehen.
Ich habe es ganz gesehen und ich war entzückt, was ich da gesehen habe. Es war genau das, was ich erwartet habe, genau das, was ich wollte. Powerhouse Hobbs wurde richtig gut dargestellt, fand ich. Joe und Wardlow sowieso, also gerade was Wardlow dann mal abgerissen hat, war ja also unfassbar. Ich gucke gerade mal, wie groß der Kerl ist. Ob es irgendwo steht, 1,91 und dann zeigt er da solche Aktionen. Das ist einfach.
Er kann zumindest ins Zentrum springen, er landet nicht auf der Nase wie manche andere.
Einfach unglaublich und es war halt genau das auf die Fresse-Match, was ich haben wollte. Und das habe ich bekommen. Ich fand das finde ich sehr überraschend, muss ich sagen, habe ich nicht damit gerechnet. Hm. Ich dachte, dass das Hobbs eher den Titel bekommt.
Hätte ich auch gedacht. Das ist das gleiche Ding wie bei dem Triple Threat mit den Lucha Bros, Jurassic Express und Team Taz. Da haben wir auch gedacht, ja, Team Taz holt das. Und hier genauso mit Hobbs und wieder ist es vorbei.
Na, aber einfach, ja, richtig cool. Ich bin sehr gespannt, was jetzt mit dem Titel passiert oder den Titeln.
Ja.
Ich hatte richtig, richtig gute Zeit beim Match. Das war wirklich einfach geil.
Ja, dann lassen wir Daniel mal raus, weil er nichts sagen kann.
Die High-Flying-Aktion von Wardlow habe ich mitbekommen, aber das Finish halt so gar nicht. Deshalb da, also ich bin mir sicher, das war cool. Zeigt es einfach nochmal. Also mach das Match nochmal. Ich mach davon eine Best-of-7-Series. Dann kann ich mir das
von den drei, ne?
Ja, genau.
Spielt ja, den Song nochmal.
Hat ja die Powerbomb Symphony mit ein bisschen viele Pausen von Wardlow, weil der hat da das mal klarstellen wollte, wer jetzt hier der Boss ist gegen Hobbs. Ne? Und dann hat Joe ihn halt mit dem Titel angegriffen. Und ich habe schon wieder vergessen, dass beim Triple Threat Match ja automatisch No DQ ist. Mhm. Was ich auch immer noch total Panne finde, dass da automatisch No DQ ist. Aber gut, es ist halt so eine Regel. Ja, und dann gab es halt den Choke. Hobbs war halt schon im Eimer, ist im Choke von Joe K.O. gegangen. Und das war der Sieg. Ja, es war ein gutes Match, kann man nichts sagen. War ein Big Man-Match mit eigentlich den typischsten Big Man war Hobbs. Und Joe und Wardlow gezeigt, dass sie noch viel mehr machen als Big Man, ne? Also Sprünge und ähnliches, ob es jetzt Dives waren, ob es der Somersault von Wardlow war auf die anderen beiden, ob es die Sentinel war. Das war schon, war ein gutes Match, um mal wieder zu zeigen, was es so alles im Wrestling gibt. Und ich hätte auch gedacht, Hobbs holt das Ding. Ganz klar.
Ich war überrascht über das Ergebnis auf jeden Fall. Als ich auf dem Weg zurückfahre und plötzlich Samoa Joes Musik hörte, habe ich gedacht, oh, gab es irgendwie einen Angriff und jetzt haben Wardlow sich doch wieder gefunden. Und dann sehe ich da, wo er da die mit den beiden Titeln steht. Und ich so, ja, natürlich war jetzt schon das Finish.
Ich hätte wirklich gedacht, dass man vielleicht Hobbs den gibt und dass dann Joe und Wardlow bei Ring of Honor weitergeht. Mhm. Dass man den Weg geht. Aber gut.
Oder man vereinigt die Titel, weil davon hat man ja echt zu viel.
Ja gut, aber dann hast du ja wirklich ligenübergreifend vereinigt. Das finde ich eigentlich die schlechteste Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte...
Ich auch nicht. Also du brauchst ja auch einen Midcard-Titel bei
Ring of Honor. Hast du ja, den Pure-Titel hast du ja.
Ja, das ist aber eine ganz andere Art. Also den kannst du ja nicht...
Ja, aber die wresteln nicht in einer anderen Art. Die wresteln ja gar keine Pure-Matches mehr mit dem Pure-Titel.
Nicht mal bei Dark?
Nee.
Ne? Okay.
Ganz normale Matches.
Doch, also das letzte Match war aber ein Pure-Title-Match. Nach Pure-Regeln.
Echt? Ja. Ich gucke ja keinen Dark, ich weiß auch nicht.
Das hat nichts mit Dark zu tun, das war bei Ring of Honor.
Ach so, nee, wir sprechen ja gerade über die Dark-Matches.
Ach so.
Ja, bei Ring of Honor war es so. Auch als er das Match geholt hat, er den Titel geholt hat, war es ja im Grunde auch Pure-Regeln, aber es war trotzdem normales, wir haben es sehr normales Wrestling-Match aussehen lassen, sagen wir es mal so.
Richtig, ja, richtig, genau. Ja. Ich weiß nicht. Mal sehen.
Ich hätte ja gedacht, man vereinigt Pure-Titel und Ring of Honor Championship über Jericho gegen Garcia.
Ich würde mal sehen. Also das, die Schwierigkeit wird jetzt noch weiter lange bestehen, weil Tony Khan im Media Scrum ja gesagt hat, es gibt erstmal keinen TV-Deal, der kann sich aber keine andere Möglichkeit vorstellen, als Ring of Honor im Fernsehen zu präsentieren. Also wird das erstmal so weitergehen.
Ja. Mit 5 weiteren Titeln, wobei der Damentitel, obwohl die ist ja gerade zurückgekehrt, der Damentitel hat also auch wieder seine Titelträgerin zurück.
Ja, richtig.
Daniel, du hast aber das alte Herren-Junge Herren-Match gesehen. Sting und Darby Allin gegen Double J, Jeff Jarrett und Jay Lethal, oder?
Das habe ich gesehen und ich, als du vorhin sagtest, es gibt noch ein Match, was du nicht auf der Karte gebraucht hättest, ich glaube, da meintest du dieses. Es gab 2 gute Sachen an diesem Match. Erstmal das Entrance-Theme von Jeff Jarrett und der Catch von Satnam Singh als Darby Allin da mit dem Coffin-Drop von der Stage runterkam und der dann einfach im Stand gefangen wurde. Das fand ich spektakulär.
Ja, aber dafür hat Satnam Singh das schon wieder versaut, indem der Darby Allin einmal fast das Rückgrat gebrochen hat, den Wurf auf die Rampe und Sting mit einem Chokeslam auf die Schulter ablegt. Das war beides nicht so gut, die Aktion wiederum.
Wohl wahr. Also dieses Match war wirklich von Anfang an, also nicht verflucht, aber stand unter einem schlechten Licht und das war halt auch. Also, um mal ehrlich zu sein, ne, Jeff Jarrett hat irgendwo bestimmt Qualitäten im Jahre 2022, aber mit ihm habe ich so ein Gefühl, deshalb, die Fans haben ja auch TNA gechantet.
Ja.
Oh, holt man sich da jetzt die Fehler raus, die zur WCW und zu TNA-Zeiten gemacht werden, muss man wirklich alle Leute aus diesem Zeitraum wiederholen? Muss man die Fehler, die immer wieder gemacht wurden, wieder machen? Oder will man mit AEW das sein, was es die ersten Jahre war, nämlich was Neues, Frisches, anderes? Ich weiß nicht, an Jeff Jarrett klebt eben dieser Geruch von dem, brauchen wir das wirklich?
Ach, du wolltest jetzt sagen von Global Force, hast den Namen schon wieder vergessen,
das ist Sommer. Ja, von Global Force, vom Goldverkauf, von 2 Jahre lang Fäden gegen Kurt Angle und all diesem ganzen Kram, der da mitkommt. Ne? Also Ich weiß nicht. Also ich habe als Jeff Jarrett war super als letzter Gegner von Ric Flair, aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier Pay-Per-View-Caliber-Star ist für AEW. Wenn er Backstage irgendwas machen kann, wenn er die da Bereich kann, gut, aber bitte auch nicht im kreativen Bereich. Und ich weiß nicht, er hat wirklich diesen Stempel von wegen TNA, WCW und es ist irgendwo, weiß ich nicht, für das, was All Elite Wrestling in meinen Augen sein sollte, passt das nicht. Mhm. Es gibt Leute wie Regal, Dustin Rhodes oder Sting, die als zweite, als im Hintergrund quasi noch, sag ich mal, als Veteran die Leute füttern, ne? Mhm. Und für den einen oder anderen Moment sorgen. Aber ich finde, Jeff Jarrett war hier zu zentral präsentiert und hat da das, war das so wirklich, das gehört für mich nicht zu AEW, fand ich.
Ja, ich bin da sehr nah bei dir. Ich muss auch sagen, dieses Match, wie du schon sagst, das brauche ich nicht auf der Karte. Ich finde die Kombination Sting, Darby Allin, die gefällt mir noch immer. Ich würde die auch gerne mal wieder in einem ernsthafteren Titelmatch sehen. Oder erst vielleicht wirklich mal ein Titelmatch sehen. Das ist meine Titelchance kriegen von mir aus. Würde ich gerne mal sehen. Wir haben immer diese Special Matches und die brauche ich halt nicht bei jeder Show, ne?
Jetzt stelle ich mir gerade vor, Max Caster und Sting in einem Ring gegeneinander.
Ich sehe schon wieder Sting, wie er den Dive auf Daddy S dann macht wahrscheinlich.
Ja, er muss genau, ja immer seinen Dive machen. Sting gegen Daddy Ass in so einem Singles-Match, bevor das Titelmatch kommt, so bei Dynamite.
Genau.
Ich meine, die
Rampage, Main Event.
Bei Billy Gunn ist gerade so over wie kein anderer Wrestler in der ganzen Welt.
Billy Gunn hat es auch geschafft, sich mit zwei Gesten durch seine Karriere zu retten. Erst war es Suckelt und jetzt ist es das.
Das hätte aber auch keiner gedacht. Das ist wirklich der Wahnsinn.
Unglaublich. Sebastian, was sagst du zu dem Match?
Also ich sehe da jetzt ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Es war vermutlich so ein bisschen einfach ein Wunsch von Jeff Jarrett nochmal gegen Sting anzutreten. Du hast ja noch einen guten Wrestler mit dabei, Jay Lethal war auch da.
Ach komm, Jay Lethal kann gut sein, aber nicht in solchen Konstellationen. Jay Lethal ist eigentlich nur prädestiniert für diese 60 Minuten Mega-Matches oder so. Da läuft er immer noch gut mit, aber alles andere ist halt durch.
Jay Lethal ist in meiner Liste der Wrestler, die ich nicht mag, die andere gut finden.
Genau.
Er liegt mir irgendwie.
Er ist ein guter Wrestler und ich würde ihn, glaube ich, mögen, wenn er einen anderen Finisher hätte, weil ich finde, die Lethal Injection ist so dämlich.
Ist so dumm, dieser Finisher, ja.
Also der Gegner muss so betäubt sein, dass er fünf Sekunden im Ring steht, nicht umfällt, also nicht zu betäubt, aber auch nicht zu frisch, also so ein gesundes Mittelmaß.
Und genau halt da stehen bleibt.
Das ist die Finesse und die Erfahrung als Jay Lethal, dass er das so hinbekommt. Ja. Das ist genauso wie bei Rey Mysterio, wo er den Gegner auf das mittlere Seil hängen lässt und der dann natürlich sich noch umdreht. Ach, kommt er jetzt? Das finde ich immer sehr gut.
Ja, nein. Also das Match hat niemandem Platz weggenommen, fand ich. Es war jetzt mit 10 Minuten auch nicht überlang. Es gab einen coolen Spot mit der Gitarre gegen Darby Allin.
Ja. Verspätete No-Sell.
Wo Satnam Singh ihn aufgefangen hat und wo er, ich glaube, ist er auch mit diesem Dive gegen ihn gesprungen, aus dem Ring raus.
Nee, das war doch bei Dynamite. Sting hat ihn diesmal mit einem Dive gelegt.
Ah, okay. Dann warst du, okay.
Oder mit einem, irgendeinem
Sprung. Also ja. Der Mann ist 62. Das ist der
Wahnsinn. Aber dafür bewegt er sich noch überraschend gut, ne?
Ja, ich muss echt sagen, also die 60-Jährigen, die ich kenne, die werden sowas niemals mehr irgendwie in der Richtung machen.
Ja, also wie gesagt, ich habe es gerne geguckt, werde mich in 4 Wochen nicht mehr daran erinnern. Ja. Hoffe jetzt, dass es für Darby mal wieder ein bisschen mehr gibt. Jeff Jarrett darf jetzt auch gerne dann entweder eine Managerrolle übernehmen oder eben Backstage bleiben. Also passt schon.
Nein, der fehlt jetzt noch gegen andere alte Leute. Demnächst haben wir dann ihn gegen Arn Anderson. Es war auch noch sein Traum. Bei jedem Pay-Per-View jetzt gegen eine andere ältere Gestalt.
Könnten ein Main Event von Dark machen. Das brauche ich wesentlich gucken.
Du hast auch mit Dark. Du erwähnst das so oft, du willst irgendwie das an anderen das für dich gucken, glaube ich.
Guck es für mich und sag mir, was das Wichtiges war, wo ich einschalten muss. Weil, ganz ehrlich, ich kann nicht so viele Stunden gucken. Das haut nicht hin. Also, ich schaffe das ja eh nicht, zeitlich und auch von meinem Interessenfaktor. Ich brauche nicht so viel Wrestling in der Woche. Ganz ehrlich, da liegt aber nur an mir. Ich brauche nicht so viel. Was ich ganz witzig fand, war die Kombination des Scorpion Death Drop mit dem Coffin Drop gegen Satnam Singh. Das sah doch echt witzig aus, würde ich sagen.
Tag Team Finisher.
Ja.
Ja.
Und ich habe mir wieder gedacht, ist die Kette von Darby nicht einfach scheiße gefährlich im Ring, dass er die ganze Zeit seine Kette da anhat?
Ich glaube, das ist Absicht. Das ist halt Darby Allin.
Ich habe immer Angst, dass der irgendwo hängen bleibt. Damit, ich hoffe, die hat so einen Sicherheitsverschluss, dass die aufgeht.
Ich finde es halt mittlerweile mit dem Sack, also mit dem toten Sack, da finde ich mittlerweile echt ein bisschen lächerlich. Ich finde das Ganze, der Bodybag, das Ganze, die Aufmachung, oh, ich bin halb tot und ich bin ja so crazy und mir ist ja alles egal, weiß ich nicht. Das ist so 90er. Das ist so einfach, das passt nicht mehr.
Aber was du sagen musst bei Darby Allin, wenn der sich irgendwo reinschmeißt, das sieht auch wirklich echt aus, weil es wahrscheinlich echt ist. Also ja, der sieht wirklich aus, als würde der das in einem Straßenkampf sich auch so in den Gegner reinschmeißen.
Ja, auch genau, auf offener Straße mit dem Kopf auf
dem nicht Asphalt, mit dem Kopf im Kopf vielleicht, aber. Aber wenn er irgendwer vorm springt oder irgendwie den Gegner anspringt und auf den einprügelt, das sieht schon sehr echt aus. Also muss ich sagen, das finde ich schon gut. Aber was ich viel besser fand, war das Match, was danach kam. Denn danach kam mein Match des Abends. Und zwei Sachen, die ich dann noch rausnehmen muss, über die reden wir aber später, die mir nicht so gefallen haben. Toni Storm gegen Jamie Hayter. Daniel nickt schon hektisch. Daniel, für dich war es auch so, oder?
Ja, für mich auch das Match des Abends, auch wirklich und sogar mit Herausforderer auf den Titel Match des Jahres. Also ich fand es wirklich toll, bis auf gewisse Sachen. Aber bevor ich die Sachen, die ihr auch gesehen habt, mal anspreche, muss ich sagen, das war das dritte Damen-Match des Abends. Und im Kino gab es eine Sache, die hat mich unfassbar gestört, wo aber der Veranstalter und die Leute drumherum nichts für konnten. Da war jemand, der hat, oder eine Gruppe, die haben offensichtlich auch so viel Alkohol getrunken. Die sind immer, wenn die Damen-Matches waren, komplett rausgegangen, geschlossen. Und einer dann, der konnte es nicht haben, dass das Match 15 Minuten ging. Und er kam dann so zurück und dann, die sind immer noch dran. Das sind Frauen. Frauen haben nichts im Ring zu suchen, weil sie interessiert so ein Quatsch. Und hat dann noch die anderen Leute damit zu. Ich weiß nicht, wie man Qualität oder Unterhaltung am Geschlecht festmachen kann beim Wrestling überhaupt. Ich kann,
das ist doch totaler Schwachsinn.
Ich verstehe das nicht. Es gibt ja keine Limitierung für Frauen, die es bei Männern nicht gibt, oder was? Das sind doch einfach Athleten und die entweder haben die ein gutes Match oder ein schlechtes Match, unabhängig vom Geschlecht. Entweder man findet es unterhaltsam oder nicht, aber man kann es nicht am Geschlecht festmachen. Richtig, diese Haltung verstehe ich einfach überhaupt nicht. Und dann auch einen draufzusetzen und die Leute, die das Match aber gut finden und verfolgen wollen, auf die einzureden. Das finde ich nervig und das hat da für mich nichts zu suchen und finde ich schlimm. Dann soll man solchen Gruppenveranstaltungen einfach generell fernbleiben und für sich zu Hause in seinen Bart nuscheln. Das ist einfach unfassbar, fand ich. Das hat das Ganze für mich leider so ein bisschen runtergezogen, aber ich habe dagegen angekämpft und habe mich einfach versucht, von der Crowd und den Leuten, die mitgemacht haben drumherum, wieder mitreißen zu lassen, weil das war einfach ein so tolles Match mit einem tollen Finish, bis auf die Titelshots, wo es immer ausgekickt worden ist. Das war ein bisschen too much, aber ansonsten
war es. Das ist Punkt Nummer zwei, genau. Es waren nämlich zwei Punkte, die mich im Match gestört haben. Das sind einmal genau die Sachen. Ich hatte zwischendurch beim fünften Kickout von Toni Storm hatte ich leichte John Cena Musik im Ohr, weil das dann doch zu viel war. Und natürlich Eingriffe. Bei so einem Match, ich möchte solche Matches ohne die Eingriffe sehen. Nein, ich möchte gerade dieses Match ohne die Eingriffe sehen, besonders direkt am Anfang. Ich weiß nicht, ob das bei AEW normal ist, dass die Kameramänner vermummt sind, aber Toni Storm kam rein und links an der Ecke stand der Kameramann komplett dicht und der war irgendwie ein bisschen kleiner als die restlichen. Ist das normal, dass die vermummt sind?
Ja. Es gibt pro Show mindestens einen, der komplett vermummt ist, ja.
Okay.
Und es gibt es gibt ja auch den Berühmten, der so aussieht wie Claudio Castagnoli. Wo Claudia bei seinem Debüt auf ihn gezeigt hat und gesagt hat, guck mal, bin ich ja gar nicht.
Ach so.
Den gibt's, der fällt immer wieder auf, weil der wirklich sehr muskulös ist. Ja. Ja.
Ich dachte schon, das wäre der Verweis schon gewesen, dass es dann Eingriff kommt. Weil Britt Baker auch so ein bisschen ähnlich vermummt war, in Anführungsstrichen, als sie dann kam. Aber wie gesagt, die Eingriffe plus die John Cena-Momente waren das, was mich gestört haben. Aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwischendurch nochmal zurückgespult, mir ein paar Sachen davon nochmal angeguckt. Entschuldigung, für die jüngeren Leute, ich habe zurückgesquallt, nicht gespult. und das hat mir wirklich Spaß gemacht, diesem Match, weil das wirklich ein Match war, wo ich sage, das war ein richtig gutes Wrestling-Match mit gut erzählten Geschichten in dem Match, mit gutem Character-Work im Match. Da stimmte einfach alles.
Richtig. Man muss nur aufpassen, dass man bei Finishern und bei Aktionen wie im Teal-Shot gegen den Kopf, dass man ein bisschen aufpasst, dass man den Sachen nicht den ganzen Wert wegnimmt, ja, weil sonst funktioniert in der Zukunft das nicht mehr. Aber ansonsten wirklich fantastisches Match. Also wirklich, also eines der besten Damen-Matches, das ich jemals gesehen habe. Ich fand es unfassbar gut. Und eben auch mal mitzugehen und zu sagen, die Fans wollen Jamie Hayter, dann kriegt ihr Jamie Hayter. Das finde ich toll.
Ja. Hat man bei Acclaimed eigentlich auch gemacht, jetzt im Nachhinein, dass man auch mitgegangen ist. Bastian, deine Meinung zu dem Match?
Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, euch beiden. Ist jetzt kein Matches Wahres für mich, da habe ich dann doch schon noch ein paar andere Sachen, die da vorstehen.
Vollkommen okay.
Aber einfach genau das auch wieder hier, was ich erwartet habe, was ich haben wollte. Hikaru Shida hat gesagt, dass es das beste AEW Women's Match war der Geschichte, und dem würde ich zustimmen.
Ja.
Ja.
Würde ich erstmal so, ich habe jetzt kaum noch welche im Kopf, aber von denen, wo ich mich gerade daran erinnere, kann das auf jeden Fall gut sein.
Mhm.
Und ich bin erstmal gespannt, wie das jetzt weitergeht mit Jamie Hayter und Britt Baker.
Mhm.
Die übrigens, das ist mir aufgefallen, bei Cage Match schon mit Dr. Britt Baker DMD drin steht und nicht mehr nur als Britt Baker.
Ja, sehr gut.
Richtiger Name.
Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da jetzt so langsam anfängt zu bröckeln, wenn dann jemand anders im Rampenlicht steht als sie.
Mhm.
Und auch wie es mit dem Titel weitergeht, weil es gibt ja Gerüchte darum, dass Thunder Rosa länger verletzt ist und auch nicht mehr so schnell fit wird, wie es gedacht war, und dass man dann tatsächlich den Interim-Titel als legitimate,
genau, Titel, dass man jetzt einen normalen Titel macht. Ne?
Mhm. Genau. Auch da hat sich Tony Khan ja bei den Media Scrums so geäußert.
Genau,
er will diese Entscheidung zeitnah fällen. Er will nur eben nicht Thunder Rosa übergehen, sondern er will sich wirklich vergewissern, ob die Ausfallzeit jetzt länger ist, und sobald feststeht, dass das noch zu lange geht, dann wird er nach seinem Ermessen entscheiden, ob er den Titel dann umbenennt.
Die hätten sich da vielleicht wirklich so eine Zeit mit direkt überlegen sollen, wenn das, wie lange das dauert. Sag mal, wenn jemand 100 Tage ausfällt, dass du dann den Titel wirklich wieder umwandelst, weil sonst hast du ewig diese Interimstitel.
Diese Interimsgeschichte ist allgemein eigentlich ziemlich schlecht. Es ist eigentlich immer so, egal in welchem Bereich, wenn du eine Meisterschaft oder einen Titel nicht mehr verteidigen kannst aufgrund von Verletzungen, dann bist du es los.
Richtig.
Damit es weitergehen kann.
Ja.
Deshalb verstehe ich einfach diese Interimsgeschichte nicht. Das kann man eigentlich nur machen, wenn ein Wrestler nicht verletzt ist, sondern wenn er irgendwo andere Verpflichtungen hat, wenn er einen Film dreht oder so. Dann weiß man, hat man ja einen Zeitrahmen, könnte man das machen. Aber nicht aufgrund von Verletzungen, weil da weißt du nie, wie langwierig sowas sein kann.
Genau.
Ja. Es kann aber auch sein, einfach so ein Nice-Guy-Ding von Tony Khan, dass er einfach sagt, du kannst für die Verletzung nichts, du bist trotzdem mein Champion.
Ist es ja auch.
Ich behalte dich. Ne?
Aber es ist zwar nice guy, aber es macht halt erzählerisch alles nur ein bisschen schwieriger und ist halt.
Ja, das stimmt.
Auch, es ist zwar gut für den Verletzten, aber es ist schlecht für den, der den Titel dann trägt. Ist auch wieder blöd. Ja.
Das stimmt, ja. Ja, jetzt sagen wir, gehen weiter. Sebastian, mit oder ohne Schere? Was haben wir gesehen? Acclaimed gegen Swerve in Our Glory. Das sieht immer aus wie, ich weiß auch nicht.
Also einfach, ich finde diesen ganzen Kult rund um The Acclaimed und Billy Gunn, es ist so unfassbar, was da passiert ist. Ich finde auch es gab ja diese Titelfeier bei Dynamite von The Acclaimed, wo Anthony Bowens sehr, sehr emotional wurde. Ja, die machen einfach, die haben es einfach verdient, die beiden, die machen Spaß. Die drei machen Spaß. Und ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber Real Men Wear Pink oder so ähnlich.
Irgendwie sowas, ja, stimmt. Ja,
das war auch einfach geil. Und ja, ich liebe einfach das Team. Ich finde die seit Tag 1 einfach richtig geil. Ich glaube auch, dass Anthony Bowens ein richtig guter Singles-Wrestler werden könnte. Weil er einfach, finde ich, also Max Caster ist so ein bisschen der Showman des Teams und Bowens eben der Wrestler des Teams. Wobei sich auch Max Caster da deutlich schon verbessert hat, muss ich sagen.
Ja, der ist echt ein ganz Stück besser geworden zum Anfang.
Ja.
Ne?
Ja. Wenn man bei solchen Leuten trainiert, dann kann man ja auch nur besser werden.
Das ist richtig, ja. Und ich finde auch, also Swerve und Glory, es ist gut, dass es jetzt vorbei ist. Ich mochte das Team. Freue mich sehr auf die Fehde, weil ich glaube, das werden richtig coole Matches werden, die da jetzt kommen. Und fand aber auch das Match, muss ich sagen, nicht ganz so stark wie die ersten beiden, die sie hatten. Die fand ich beide etwas besser.
Das ist, wenn du Matches quasi wiederholst, dann ist irgendwann gefühlt die Luft so ein bisschen raus. Das ist einfach so.
Ja, außer bei Best of Seven Singles. Da
ich erinnere mich an Sheamus und Cesaro, die hatten ja auch die Best of Seven. Ne? Da waren die ersten beiden waren richtig gut. Dann war dazwischen eine Pause und dann waren die letzten beiden wieder richtig gut.
Richtig, genau. Ja. Das war aber auch sehr überraschend, dass es so gut geworden ist, muss ich sagen. Das ist,
würde aber nicht passieren. Wir haben da sechs Weltklasse-Wrestler.
Du, ganz ehrlich, ich bin...
Sheamus und Cesaro sind jetzt auch nicht von vorgestern.
Du hast ja, weißt du was? Ich liege da unheimlich gerne falsch, wenn das einfach nur großartig wird. Ganz, da liege ich so gerne falsch.
Einfach ein starkes Match, was... finde ich auch nochmal die Acclaimed als Champions richtig, richtig nach oben pusht. Einfach viel richtig gemacht, muss ich wirklich sagen, auch in der gesamten Fehde viel richtig gemacht, immer dieses so ein bisschen Hin- und Herwanken von Keith Lee, der da auch sich nicht ganz sicher war. Man hat aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass er in beide Richtungen ausschwenken kann. Also einfach richtig stark gemacht und wie gesagt, Swerve ist eh ein kommender World Champion, ein kommender Megastar bei AEW. Der Typ hat einfach alles, was du brauchst.
Ja, das ist einer, der eigentlich schon so groß ist, dass du ihn weiter oben haben müsstest, aber das passt halt gerade nicht. Ne? Der ist richtig stark, der Kerl. Ich finde auch, was sie unheimlich gut gemacht haben, dadurch, dass Keith Lee so auf der Kippe stand, hätte das Match auch so oder so ausgehen können. Genau. Hättest den finalen Turn haben können, dafür sorgt, dass sie den Titel wieder verlieren oder halt so rum, wie es jetzt gelaufen ist. Das hat man echt gut erzählt, muss ich sagen. Daniel, was denkst du?
Also, es war ja Match Nummer 12. Ne? Und das war jetzt schon der Punkt, wo ich angefangen habe zu kämpfen. Ich habe ja gedacht, durch das Kino und durch die Umgebung passiert mir nicht das Gleiche, wie wenn ich die AEW-Shows zu Hause gucke. Aber, mein Gott, 12 Matches, oh mein Gott, das ist einfach viel zu viel am Stück. Und dann, also wir haben alle gekämpft, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich war ja auch mit der Katja Hoffmann von Kochschinken war ich ja da und sie hat auch gesagt, also das war wirklich dann schon, da musste man kämpfen und Billy Gunn hat mich dann wieder so ein bisschen aufgeweckt, als er dann da angerast kam, aber das war echt schon ein Kampf, deshalb, also ich habe während des Matches war ich so ein bisschen im Tunnel manchmal, aber den Turn habe ich mitgekriegt, also jetzt war ja kein Turn, sondern den Abgesang von Swerve in Our Glory habe ich mitgekriegt, ja.
Im Grunde war es ja ein Turn gegen Swerve, ja, schon.
Turn gegen Swerve, genau. Und wie ihr schon sagte, Swerve geht jetzt in die Richtung. Bei Keith Lee hatte ich eigentlich immer die Hoffnung, dass der auch irgendwann mal ein World Champion, ein Main Eventer wird, aber irgendwie passt das gerade nicht. Also ich fand damals die Sachen, die er mit Brock Lesnar und mit Roman Reigns gemacht hat, da habe ich gedacht, der Mann wird ein Riesenstar. Beide haben ja auch sich positiv über ihn ausgesprochen, aber ja, das war halt dann nicht das kreative Backing, was er braucht und im Main Roster und dann jetzt bei AEW. Mal schauen, wie es für ihn wird. Er passt nicht so ins Portfolio von AEW im Singles-Bereich, weil meine ich zumindest.
Ich glaube, er könnte, er hat noch eine mögliche Fehde, die ich noch sehe, mit Wardlow sogar noch. Wenn ihr euch zurückerinnert an das Match, wo Wardlow den auch mit von der Bühne gestoßen hat, an das. Was war es? War das nicht auch um den Chip oder um den Donut? Eins von den beiden Leather-Matches da? Das könnte man nochmal aufgreifen. Das könnte auch nett werden.
Das, was Wardlow mal gewonnen hat.
Genau, das, was Wardlow genommen hat, genau.
Okay.
Genau das. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war, aber da gab es dieses Aufeinandertreffen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wenn man jetzt wirklich Wardlow Joe macht und da vielleicht was, Wardlow wieder was gibt und die beiden da mal aufeinandertreffen lässt, das wäre schon nicht schlecht. Ja. Schönes Match, schönes Finish. Und acclaimed auch. Lee schaut sich das Ganze an. Er ist nicht zurückgekommen. Das ist ja das Schöne, dass der ja auf der Stage geblieben ist. Das heißt, für die, die sich nicht ganz sicher waren, die konnten immer noch die Sorge haben, der kommt doch mal wieder, zurück. Aber das hat man auch noch schön erzählt, fand ich auch gut. War durchaus ein gutes Match. War nicht das Beste auf jeden Fall. Ich fand, glaube ich, das erste am besten von den dreien, von den vieren. Und dann folgten, ich glaube, die waren so ein bisschen absteigend, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und dann kamen wir schon zum Main Event. Moxley gegen MJF. ein Match, was für mich komplett von der Story gelebt hat, was für mich nie hundertprozentig gezündet hat und was für mich zu viel ich bin das Überface MJF hatte. Das war nicht so meins. Sebastian, was sagst du zu dem Match? Erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
Also ich stimme dir in dem Sinne zu, dass es von beiden nicht das beste Match war. Ich weiß gerade gar nicht, ob Moxley geblutet hat
im Match. Ich glaube mal nicht.
Das ist ja für ihn dann doch sehr untypisch. aber es war einfach genau das, das, was du gesagt hast. Es gab ein Story-Match dahinter, weil du einfach diesen riesigen Charakter MJF dahinter hattest, von dem wahrscheinlich 99% davon ausgegangen sind, dass er die Titel jetzt holt. Mhm. Und alle haben irgendwie darauf gewartet, nur noch, dass es passiert. Ich fand diesen Elevated Death Rider fand ich ganz geil von Moxley.
Den fand ich zum Beispiel überhaupt nicht so toll, weil der so komisch landete. Der MJF stand doch so halb auf den Beinen, als sie unten ankam.
Ja gut, wie willst du das auch sonst? Also ich glaube auch nicht, dass sowas...
sonst wäre es zu gefährlich, ne?
Aber wirklich einfacher geht. Also einfach mal aus 2 Metern ungebremst auch zu sich knallen.
Klar,
auch
logisch. Nicht so cool. Aber ich fand, es sah irgendwie komisch aus, aber es liegt vielleicht nur an mir. Also.
Und dann ja eben dieses Finish. Ja. Ich habe ja schon so ein bisschen damit gehadert, dass der Blackpool Combat Club mindestens ein Mitglied verlieren wird. Ich habe gedacht, es ist einer zwischen Claudio und Danielson. Mhm. Einer von den beiden, habe ich gedacht. Und ich habe so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, was wäre, wenn Regal zu MJF turnt. Und genau das ist passiert. Und holy shit. Also ich habe richtig Bock auf die nächsten Wochen Dynamite. Ich habe richtig Bock auf MJF als Champion. Und ich finde es halt auch mega cool, dass er sich treu geblieben ist und trotzdem ja nicht den Ring eingesetzt hat, aber eben den Schlagring eben nicht clean gewonnen hat, weil es einfach der MJF, der soll nicht clean gewinnen, der darf das nicht. Ja, ich habe richtig Bock.
Verstehe, was du meinst. Am Finish hat mich etwas gestört. Und zwar der Tap-Out hat mich gestört. Dass der wieder einmal vorher austappen musste, bevor er dann...
Ich glaube tatsächlich, dass das Taktik von MJF gewesen ist. Also wenn du das jetzt im Wrestling-Stil erzählen möchtest, weil er dann glaubt, dass Moxley von ihm ablässt und er dann weiter auf ihn drauf ging.
Könnte man so erklären. Rani, wie hast du das denn gesehen, das Ganze?
Also es gab ja, also ich fand, also wenn man nochmal die Zeit zurückspielt, bevor der Pay-Per-View passiert ist, fand ich, ohne diese Story wäre dieser Pay-Per-View fast baden gegangen. Ich fand, dieser Hype, der war einfach gar nicht da, überhaupt nicht, weil so vielen Menschen auch nicht, ist, glaube ich, der am wenigsten gehypte Pay-Per-View der AEW-Geschichte. Mhm. Und aber MJF hat seine Seele gegeben, damit er da den Hype irgendwie noch aufrecht erhält quasi. Der hat so viel Gas gegeben, der hat sich so angestrengt, der hat immer bessere Promos gehabt, der hat dieses tolle Segment mit William Regal gemacht. Und ich habe ja gedacht, weil er, also ich habe ja, eine Vermutung war, dass er seinen Mentor holt und der sich dann mit ihm zusammen gegen Regal und Moxley stellt. Und sein Mentor, den hat er ja namentlich im Ring auch erwähnt, es ist einer meiner Lieblingswrestler, Brian Myers. Er hat ja gesagt, Brian Myers ist ein Good Guy. Und ich habe gedacht, Brian Myers kommt im Main Event und attackiert William Regal.
Irgendwas. Aber den kennt doch da keiner.
Doch klar, den hat er ja deshalb auch nochmal erwähnt.
Ja.
Steel wurde auch 5-mal erwähnt, die kannte trotzdem keiner.
Und Brian Myers ist ja auch gleichzeitig noch Trainer von Max Caster gewesen. Also der ist ja schon bekannt.
Ja,
und,
alles gut.
Und das war eine Variante. Die andere Variante, die nicht so toll war, wäre natürlich, wenn The Firm eingegriffen hätte in irgendeiner Form. Oder eben Variante Nummer 3, die hier passiert ist, die ich auch als wahrscheinlichstes eingeordnet habe, nämlich, dass William Regal hier turnt. Mhm. Aber man opfert natürlich dadurch den ganzen Blackpool Combat Club, weil der trägt ja auch den Namen Blackpool Combat Club. Kein anderes Mitglied kommt aus Blackpool. Ja. Deshalb ist das sehr, sehr schade, weil damit hatte man ein heißes Eisen. Ob das jetzt wert war, dieses heiße Eisen ins Wasser zu schmeißen und dafür ein anderes heißes Eisen zu kreieren, wird sich jetzt zeigen. Also ich glaube nicht, dass der Rest vom Blackpool Combat Club jetzt turnt oder so. Das glaube ich nicht.
Nein. Das glaube ich auch nicht. Es ist auch ein, ich habe ein Video gesehen auf Twitter, wo dann danach die restlichen Mitglieder in den Ring kamen, Moxley aufgeholfen haben und ihm auch erklärt haben, was passiert ist. Also die sind auf jeden Fall noch
zusammen, die Jungs. Ja, man muss aber auch sagen, schön, dass das für die Crowd gemacht wurde, aber man hat da die Wochen davor die ganzen Jungs auch nicht zusammen gesehen. Ne? Nee. Man hat schon gemerkt, das war irgendwie, William Regal hatte seine Story mit Moxley und Brian Danielson und Claudio waren beschäftigt mit dem Chris Jericho und Vida Utah, der halt so richtig abgeliefert hat dieses ganze Jahr über, der war gar nicht mehr zu sehen. Ja. Und irgendwie, das weiß ich nicht, da hat man viel versiechen lassen und das war auch eins der großen Gründe, was ich bei AEW sehr, sehr, sehr schlecht fand in den letzten Wochen und ja, teilweise Monaten, wie das alles gelöst wurde und sehr enttäuschend. Und jetzt mal sehen, also mit dem Turn hat man was Gutes, aber wird das so gut sein oder kann das so gut sein auf lange Frist, wird sich zeigen, wie gesagt, muss das ein Jahr lang jetzt durchziehen. Mal sehen.
Ich bin gespannt. Mal schauen, wie es wird. Ne? Also mir war der Turn spätestens nach dem Entrance von Mox mit Regal klar. Aber wenn du dir das mal genau anguckst, wenn ihr euch den nochmal anschaut, Moxley läuft halt rum wie immer und William Regal beobachtet die ganze Zeit mit einem Lächeln MJF im Ring. Und das war für mich so der Punkt. Ich habe mir schon bei der Promo gedacht, als die beiden die Promo zusammen hatten, da hat das schon so angefangen, wo ich dachte, okay, da kommt was.
Ich hab das gedacht, ich glaube, letzte Woche hat Moxley sowas gesagt wie Regal will das Beste für dich oder irgendwie sowas. Mhm.
Ja,
wollte er auch. Irgendwie so in die Richtung. Und
Habt ihr bei der Promo letzte Woche die Ähnlichkeit gesehen zu der Promo von Regal mit Moxley und Danielson, dass sie quasi das ähnliche Szenario hatten, wo Regal zwischen den beiden steht, genau wie bei Danielson und Moxley, als Team zusammengeführt wurden.
Hab ich nicht verwartet, weil jetzt, wo du sagst, macht das Sinn, ne?
War ein sehr gleiches Visual, war sehr cool gemacht, dass du so Erinnerungen hast an frühere Sachen. Ich finde die Idee gut, wie es gelaufen ist. Ich frage mich gerade, warum William Regal noch zusätzlich bei MJF? Weil die halt beide unheimlich gute Redner sind, das kann man gut kombinieren. Aber ich finde, William Regal fehlt den anderen. Besonders wenn Mox jetzt vielleicht wirklich mal seine verdiente Pause kriegt, war William Regal so für den Blackpool Combat Club wirklich so der, halt wirklich das Sprachrohr, ne? Wirklich die Figur, die da stand. Ne?
Daniel, wieder Utah braucht ihn unfassbar sehr, braucht er den noch, also den William Regal. Deshalb, das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und MJF und Wheeler Utah sind ja gar nicht grün, das kann also auch nicht zusammenpassen. Ja, ist schwierig. Also hat man das jetzt nur für den Moment gemacht und vielleicht eine Story im Anschluss, vielleicht noch und dann war es das. Ich bin da gerade skeptisch. Ich habe halt nicht mehr dieses Vertrauen bei AEW, was ich am Anfang halt die ersten zwei Jahre hatte, dass man konsequent Sachen gut durcherzählt. Das hat man in letzter Zeit zu oft verbockt. Und mal sehen, wie das wird.
Ja, da ist natürlich auch das Problem, was AEW jetzt in ganz vielen Fällen hatte. Ne, du hast so massig viele Verletzungen. Du hast den CM Punk-Incident da gehabt. Aber du hast auch Sachen wie die Jericho Appreciation Society, die du ziehst wie ein Kaugummi, der schon seit drei Wochen ausgekaut ist, ne? Die halt immer noch da rumdümpeln, das gibt's auch.
Ja, das ist halt diese ganze Sache mit Dan Garcia, du hattest du hast dieses, was keiner braucht, du hast diese komischen Teams, du hast die Factory, du hast die Work, nicht die Workhouse Men, du hast die Factory, wie heißen denn jetzt die Jungs hier mit J.D. Drake und
ist der überhaupt noch da drin?
Die Wingman, du hast The Firm, also ich finde das nicht schlimm.
Du hast The Firm, ich meine nicht, dass die viele Stables haben. The Firm würde ich da auch nicht zuzählen. Du hast die Trustbusters und du hast Jay Lethal, Sanjay Dutt und du hast noch hier Mark Sterling mit Tony Nese und dem anderen. Du hast diese komischen Teams, die nie was werden, die da alle so rumdümpeln. Das
sind deine Jobber.
Ganz ehrlich. Ja, aber die werden immer in diese Stories gepackt und dann sollst du auf einmal dich für die interessieren. Und das finde ich halt fehlbesetzt. Warum wird das so komisch zusammengesteckt? Es macht für mich keinen Sinn. Du kannst den Leuten nichts abnehmen und trotzdem willst du irgendwas Seriöses da erzählen.
Ich finde die Firm bislang auch nicht gut. Ich hätte lieber, statt der Firm hätte ich lieber Ethan Page mit Stokely Hathaway gesehen als Manager, als die gesamte Firm. Weil die gibt mir auch gar nichts.
The Firm soll böse sein und dann sind die Ass-Boys da drin. Das macht keinen Sinn. Das ist total, also es gibt so viel, was gerade nicht klickt, weil das einfach so, man hat das Ziel vor Augen und dann geht man nach rechts oder nach links.
Ja, ach, weiß ich nicht. Nee, also ist das schon wieder zu negativ, muss ich sagen. Du hast, wir haben jetzt gerade den Pay-Per-View besprochen, der sehr, sehr gut war. Du hast viele wirklich interessante Storys, die jetzt entweder weitergehen oder neu aufgegriffen werden. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da gab es ja auch auf Twitter eine lebhafte Diskussion dazu, dass der Pay-Per-View so ein bisschen kein Reset war, aber schon so ein bisschen ein Neuanfang für AEW nach dieser ganzen Punk-Ex-WWEler-Geschichte.
Ja, ist so ein Neustart jetzt in immer gemacht.
Ja, irgendwie habe ich
Du hast das Phänomen halt öfter bei, sag ich mal, bei vielen verschiedenen Ligen, dass der Aufbau nicht gut ist und dann aber der Pay-Per-View gut ist. Die Frage ist halt, wie antworten die jetzt darauf? Und ich habe halt bei AEW gerade nicht das Vertrauen, dass die alles davon wirklich wieder vernünftig weitererzählen.
Wir haben es ja nicht alles davon.
Wir haben es gerade bei der WXW erlebt mit dem Tag Team Festival. Ja, der Aufbau hat uns auch überhaupt nicht gefallen.
Genau.
Und was da jetzt draußen steht.
Aber ist der Anschluss danach jetzt wieder gut gewesen? Ich weiß es nicht.
Ist die Frage. Ich weiß es auch noch nicht. Das wird sich zeigen jetzt über die nächsten Wochen.
Da bin ich jetzt auch noch nicht so wieder hundertprozentig auf, was jetzt danach schon gekommen ist dabei. Aber
ich glaube nicht wirklich, das ist gerade eine Krankheit, wie der Sebastian schon sagt, die wir in vielen Ligen haben. Es wird ein guter Pay-Per-View rausgehauen. Was davor ist, was danach ist, ist einfach nicht gut. Das ist wie, wenn du in der Schule im Unterricht vor der Klassenarbeit schlecht bist, danach auch, wenn du gute Klassenarbeit schreibst. So sieht das im Moment aus, bei ganz vielen Ligen, finde ich. Die WWE hat eine Story, die sie gut durchführen, das ist die Bloodline. Die haben aber auch viel Schrott. Sozusagen, wenn ich Drew McIntyre gegen Karrion Kross sehe, so viel kann ich gar nicht kotzen, essen, vorbei. Wie ich dafür kotzen möchte.
Das ist schon vorbei, also. Jetzt ist die Story ja gut eigentlich. Jetzt ist er ja mit in dem Wargames-Match.
Ja, jetzt ist er mit drin, weil das an der Bloodline an den Brawling Brutes dranhängt jetzt, ja.
Ja, und das finde ich eigentlich, das macht Spaß, das ist wieder gut. Also bei WWE ist es so, dass du da nicht nur die Bloodline-Storyline, du hast da ein paar Storylines, die richtig gut funktionieren.
Welche hast du denn noch?
Du hast das mit dem Judgment Day funktioniert gerade richtig, richtig gut. Du hast die Storyline mit Bianca Belair und, nicht mit Bianca Belair, wer ist denn jetzt nochmal SmackDown Women's Champion? Ronda Rousey und Shayna Baszler und Shotzi, die finde ich echt nicht schlecht, die Storyline, die funktioniert für mich gut. Und du hast natürlich auch alles mit Gunther und Seth Rollins ist sowieso the man, gerade mit seiner Fehde mit Bobby Lashley.
Ich glaube, das ist aber einfach Seth Rollins, weil Seth Rollins zieht irgendwie alles im Moment wieder hoch, auch wenn er so nervig war, aber der kann alle Leute irgendwie wieder hochziehen.
Du hast halt mehrere heiße Eisen. Ist aber dann nicht gesagt, dass dafür der Pay-Per-View gut wird. Das wird dann, wenn beides gut ist, dann ist das richtig toll. Wenn aber jetzt der Pay-Per-View schlecht wird, wonach es jetzt nicht aussieht, dann ist es natürlich auch wieder das Gegenteil. Ja. Ne? Dann hält sich das auch nicht die Waage. Aber ich finde gerade im Vergleich von den Ligen, die ich so verfolge, von den dreien, WXW, AEW, WWE, hat die WWE gerade die meisten heißen Eisen am Brennen bei den Storylines.
Gut, wenn es dir gefällt. Mir einige von den Storys, die du erwähnt hast, gefallen mir da gar nicht so, was ich da so mitkriege. Aber das ist ja Geschmackssache. Es ist ja immer wirklich eine Geschmackssache, was man da mag und was nicht. Das ist einfach so.
Richtig. Man muss jetzt aber auch zur Fairness halt sagen, ich fand die Dexter Lumis Storyline klasse bis jetzt diese Woche. Da fand ich das furchtbar, wie Johnny Gargano da dargestellt worden ist und auch The Miz dargestellt worden ist. Fand ich ganz, ganz schlimm. Jetzt ist auch gut nächste Woche dann, wenn das Blow-Off-Match dann kommt.
Fürchterlich.
Ja, das hat man zu lange gezogen und man hat jetzt dann die Woche vorher ist einem nichts mehr eingefallen und dann hat man da was ganz Furchtbares gemacht mit Gargano und Omos. Und
jetzt gucken wir mal,
warum das sehr gewachsen ist.
Ja. Gucken wir kurz bei AEW noch drauf. Die MJF Mox Story, die haben da richtig viel rausgeholt aus der Kürze der Zeit. Ja. Haben sie gut gemacht. Die Acclaimed Story ist wirklich gut, was sie da gemacht haben. Dazu in dem Acclaimed Swerve in Our Glory Match hast du zwei Storys verpackt. Die beide gut funktionieren, finde ich. Du hast einmal diese bleiben sie zusammen oder nicht Story und einmal hast du diesen Aufstieg von Acclaimed. Beides erst rein. Und Jamie Hayter hat man fast verbockt, hat man Gott sei Dank jetzt wieder aufgenommen. Man hat es nämlich fast mit dem Soraya-Debüt versaut, weil man sie dann wieder zu Britt Baker und Co. gestellt hat. Obwohl man da eigentlich schon gedacht hat, die kommt da jetzt raus. Ne? Und Darby Allin und Sting, die laufen halt so mit. Das ist so eine konstante Sache. Ne? Die kannst du immer mal bringen. Ist aber jetzt auch nichts, was miserabel ist, aber auch nichts, was toll ist. Das ist so eine kleine Sache, die mitläuft. Ist für mich so eine typische Midcard-Story, die du erzählst. Du hast was du bei WWE um US-Title rum erzählen kannst oder erzählt hast ganz oft. Soraya, ich finde Soraya. Die gute, wie heißt sie nochmal? Knight heißt sie mit Nachnamen. Wie heißt sie Soraya? Soraya auch mit Vornamen, ne? Das ist, glaube ich, der echte Vorname, oder?
Soraya Jade Bevis heißt sie in echt. Ja, und als vor WWE ist sie halt unter dem Soraya Knight angetreten.
Okay. Ich finde die Story, diese Rückkehrstory, hat man nicht gut erzählt, weil man die Rollen nicht gut ausgespielt hat. Die Rückkehr an sich hat man gut erzählt von ihr, aber man hat die Rollen nicht gut zugehört. Das ist einfach so. Chris Jericho als Ring of Honor Champion hätte ich nie gedacht, der macht das richtig gut.
Ja.
Also ich hätte ihn mir nicht da gewünscht, aber er macht das gut und er erzählt auch gute Sachen da drin.
Ich glaube, dass er den Titel an Ian Riccoboni verliert.
Jade Cargill, die Unbesiegbar-Thematik ist auch solide mit Card. Jetzt kein tolles Match daraus. Trios Champion muss sich noch ergeben, ob da eine Story draus wird. Und die Jack Perry Storyline, die ist einfach durch die Verletzung und alles ist die einfach gestorben und das schon. Also sie liegt schon länger auf dem Totenbett, die hat man jetzt Gott sei Dank zum Ende geführt. Aber es gibt auch hier Geschichten, die erzählt werden.
Es gibt Geschichten, die erzählt werden und es gibt auch gesüße Dinge, auf die man sich freuen kann, wie zum Beispiel Ethan Page und seinen Top Road Razor's Edge gegen Ricky Starks.
Oh ja.
Das wird gut.
Bin mal gespannt, wie das wird, das Match. Da freue ich mich auch.
Das wird fantastisch. Das wird so gut. Das sind beide so tolle Storyteller. Und also, ich finde das einfach klasse, wie Ethan Page immer mehr und mehr zeigen darf. Immer mehr. Ich finde es toll, wenn Wrestler so ein ausgefülltes Moveset haben und immer mal wieder was zeigen können. Und Ricky Starks muss man nicht reden, der ist sowieso super. Richtig. Und die Kombination einfach, die ist richtig heiß.
Gut, damit haben wir es. Damit haben wir AEW einmal durchgesprochen. Ja, alles in allem, Sebastian, Fazit?
Schwacher Aufbau, starke Pay-Per-View. Ich habe richtig Lust auf die nächsten Wochen, aus verschiedensten Gründen. Du hast eben gesagt, es gibt so viele Storys, die jetzt Anlauf nehmen. Es wird einfach gut. Und Revolution steht jetzt als nächster Pay-Per-View an. Das wird auch immer, also die Ausgaben, die es bis jetzt gab, waren immer gut. Ich bin richtig, man merkt es vielleicht nicht, aber richtig gehypt für die nächsten Wochen tatsächlich.
Man muss dazu sagen, wir nehmen gerade einen Mittwochabend auf, weil wir das natürlich auch mal ein bisschen früher machen wollten, nicht erst am Wochenende, weil dann wäre es noch eine Woche später gekommen und wir sind alle ein bisschen durch, glaube ich, jetzt schon von der Woche bis jetzt.
Richtig.
Deswegen ist vielleicht der Enthusiasmus nicht ganz so hoch, wie man denken würde. Daniel, dein Fazit?
Ja, ich würde sagen, ich würde dem Pay-Per-View auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und was drumherum bei AEW angeht, da sage ich mal eher so Mittelmaß, so mal gucken, wie sich die Waage hält. Das wird Dynamite dann zeigen.
Ich fand die Pay-Per-View auch gut. Ich sehe einen Aufwärtstrend bei AEW wieder, nach dem ganzen Mist, der da gelaufen ist, rund um All Out. Ich hoffe, dass sie dem weitergehen. Ich hoffe, dass die Damen weiter die Chancen kriegen, die sie gekriegt haben, auch wenn nicht alles Gold war. Aber gibt denen mehr Platz. Holt Leute dazu, die ihr eh habt. Ihr habt Leute wie Serena Deep und Co., die man da auch noch gut einbinden kann. Und ich denke, wir dürfen uns auf den nächsten Pay-Per-View freuen, den wir da wieder kriegen. Und hoffentlich auch auf die nächsten Shows. Ja, Dynamite werden wir, ist das Mittwoch oder Donnerstags Dynamite? Ich weiß es gar nicht. Guckst du mal erst Ende der Woche.
In der Nacht von Mittwoch, Donnerstag.
Ah, so.
Ja, genau. Dann kann man es halt hier dann am Donnerstag verfolgen. Genau. So mache ich das dann immer.
Am Wochenende.
Also, man kann es sehen und offiziell kann man es natürlich am Freitag bei Warner Bros. Serie gucken, wenn man noch eine Spende bei Sky abgeben möchte. Oder man wartet bis Montag. Beim Montag, da kann man es auch auf dem YouTube-Kanal von Warner Bros. Serie Deutschland Wrestling sehen.
Das könnt ihr machen.
Und ja, Leute, ganz wichtig, guckt Wrestling on Tape oder auch live, denn aktuell gibt es ja sonst keinen Sport, den man sehen könnte. Und deswegen da ganz klar, bleibt beim Wrestling, guckt euch das an. Oder guckt euch die Frauenfußballerinnen an, die spielen auch noch, die kann man sich auch gut angucken.
Oder die Amateure.
Oder Darts. Oder die Amateure oder Darts.
Geht bald los, ja.
Aber unter aber verzichtet auf große, auf böse Roboter-Wrestling. Roboter gegen geil, Wrestler.
Roboter ist das Beste von allem, was bis jetzt genannt wurde.
So, und damit machen wir hier den Abschluss. Danke, Daniel, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke, Sebastian, dass du da warst.
Ja, vielen Dank und euch noch einen schönen Abend.
Genau, und auch unseren Zuhörern noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht es gut, bis dahin.